Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio Wrestling Time Machine Ausgabe 15, das Leben des Dusty Rhodes. Ich bin der Matze, natürlich wieder mit dabei, der Pumper der Herzen, der Sven, hallöchen.
Hi Matze, grüß dich, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Eigentlich natürlich mit einem eher traurigeren Thema, aber wir machen es, glaube ich, genauso wie die WWE. Wir zelebrieren das. Wir wollen einfach unsere Gedanken zum American Dream, zu Dusty Rhodes loswerden.
Ja, es war, also wir sind jetzt hier, um jetzt mal ein bisschen Kayfabe zu brechen, genau 2 Wochen nachdem Dusty gestorben ist, genau, in der Aufnahme. Und ich muss sagen, vor 2 Wochen, dieser Donnerstag, war ein ziemlicher Scheißtag. Erst stirbt im Laufe des Tages Christopher Lee, beziehungsweise kommt die Nachricht raus, dass Christopher Lee von uns gegangen ist. Ja. Und abends haut es uns alle komplett aus allen Wolken, als die Meldung rauskommt über Twitter, dass Dusty auch gestorben ist.
Ja, vor allem in einer Phase, wo die Wrestling-Welt halt auch schon ein paar mehr Leute verloren hat und jetzt auch gerade wieder verloren hat, Tommy Rogers und jetzt ganz neu Buddy Landell. Aber natürlich ist der größte Name von diesen dreien, ohne die anderen angreifen zu wollen, einfach Dusty Rhodes. Nicht, weil er einfach in dieser Phase der größte war, sondern einfach, weil er nachhaltig und mit Nachhall, beides in dem Fall, für die Wrestling-Welt von Bedeutung sein wird.
Ja, weil halt einfach auch die Legende oder eine der größten Legenden überhaupt ist. Ja. Und um schon mal ein bisschen meine Grundaussage für die Ausgabe jetzt hier zu spoilern, für mich ist Dusty Rhodes der erste und wahrscheinlich auch der größte und einzig wahre People's Champion ever. Mhm. Da kannst du mit The Rock kommen oder DDP, sofern du alles, was du möchtest. Aber für mich ist Dusty viel organischer in der Position.
Ja. Wenn ja, im Laufe der Sendung werden wir das ja erklären, wie es dann dazu kam. Und eigentlich nur aus der Not geboren. Mhm. Dieses Ursprungsgimmick, was dann dieser Son of a Plumber und American Dream ja wurde. Mhm. Ja. Aber bevor wir über Dusty Rhodes reden, Sven, machen wir das, was als nächstes in der Time Machine kommt. Und wie dafür brauchen wir eure Mithilfe. Wir haben uns 4 Events rausgesucht und ihr könnt bestimmen, in welcher Reihenfolge diese 4 Ausgaben gemacht werden. Wir werden also alle 4 Events reviewen. Wahrscheinlich sind sogar die nächsten 4 Event-Reviews, die wir machen werden, aber ihr entscheidet, in welcher Reihenfolge. Sven, welche Events haben wir?
Ja, wir haben uns als Hintergedanken genommen, wir verabschieden uns heute von einer Legende, wie gesagt, und möchten uns deswegen Events angucken, die auf ihre eigene Art und Weise legendär sind. Es sind 4 Events aus unterschiedlichen Ligen und die alle in ihrer Liga und in ihrer Zeit jeweils als legendär gelten und extrem beliebt sind bei den Fans. Um es mal chronologisch durchzugehen, nennen wir mal ganz konkret den WCW Bash at the Beach 1996. Wir haben ECW Heatwave 1998. Wir haben TNA Unbreakable 2005. Und wir haben WWE Money in the Bank 2011.
Genau. Also 4 Events, 4 verschiedene Ligen, 4 völlig verschiedene Situationen für die jeweiligen Ligen, in der sie zu dem Zeitpunkt waren. Und alle haben einen fantastischen Grund, Time Machines draufzupacken.
Definitiv.
Ja. Also jetzt dürft ihr entsprechend entscheiden, welchen dieser 4 Events ihr als erstes hören wollt. Und das heißt für den Juli. Einen dieser Events werden wir auf jeden Fall im Juli reviewen. Und ihr entscheidet, welcher das sein wird. Die restlichen 3 folgen entsprechend anhand der Voting-Zahlen dann Stück für Stück für Stück danach. Also WCW Bash at the Beach 96, WWE Money in the Bank 2011, ECW Heatwave 1998 und TNA Unbreakable 2005. Zum Ende der Sendung wiederholen wir das nochmal und dann gibt es da irgendwo, ich denke wahrscheinlich wird es auf der Webseite einen kleinen Poll geben, rechts wie immer auf unserer wrestling-talk.de/WordPress-Seite. Könnt ihr dafür voten. Und dann schauen wir mal, wie es in der Time Machine weitergeht. Aber natürlich das Thema der heutigen Time Machine, The Life and Times of the American Dream, Dusty Rhodes. Und das Erste, was ich machen möchte, ist mich beim Joko bedanken für das tolle Bild.
Ja, also das ist wirklich sehr schön geworden. Muss ich auch sagen, Joko, Daumen hoch dafür.
Ja, er kriegt so kleine Vorlagen, was ich gerne hätte. Und er macht es dann irgendwie doch noch besser, als ich mir das vorgestellt hätte oder hatte. Mhm. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Sven, wir haben gesagt, wir steigen ein in die Time Machine damit, dass wir am ehesten versuchen, was sind unsere ersten Erinnerungen an Dusty Rhodes? Wo hast du ihn zum ersten Mal auf dem Radar gehabt?
Ich habe Dusty Rhodes zum allerersten Mal gesehen bei der Survivor Series 1990. Ich bin ja 1991 zum Wrestling gekommen. Meine erste Survivor Series war dann logischerweise auch die 91er. Und im Vorfeld dazu lief auf Tele5 damals über mehrere Wochen verteilt die 1990er Survivor Series. Und da gab es unter anderem eben das Debüt des Undertakers im Million-Dollar-Team. Und die
Genau.
Gegner waren natürlich das Dream Team unter Führung von Dusty Rhodes. Und das war das erste Mal, dass ich Dusty gesehen habe. Und ich als damals 11-jähriger Bub saß da und habe mir gedacht, was will der dicke Mann da im Ring? Das nächste Mal, dass ich ihn dann bewusst gesehen habe, weil er dann auch relativ schnell die WWF wieder verlassen hat,
Ja.
war dann tatsächlich erst wieder bei der WCW, als er zu den Outsiders geturnt ist und zur NWO geturnt ist.
Oh, das ist ja dann schon
Also einen ganz großen Sprung.
8, 9 Jahre später.
Ja, also wirklich eine ganze Weile habe ich ihn überhaupt nicht auf dem Radar gehabt.
Ah.
Ich habe ihn.
Übrigens, für mich eine der unterbewertetsten Zeiten von Dusty Rhodes ist diese kurze NWO-Phase, weil die Promos so wahnsinnig gut waren. Also das werden wir wahrscheinlich das heute das andere, ein oder andere Mal sagen. Dusty Rhodes ist ein Promo-Gott und seine Promos sind Wrestling-Gold. Aber diese Heel-Phase als Teil des Wolfpack, als Teil der weißen, schwarz-weißen NWO, die sind so gut. Ich habe da was im Ohr, Sven, wo er sagt, you marks on the Internet. Wo er sich dann entsprechend beschwert, dass das Internet sowieso mal alles besser weiß. Und er war ja in der Phase auch mit Schreiberling bei WCW. Und hat entsprechend in seinem Charakter, in seiner Darstellung des Heel Dusty Rhodes als Manager in der Phase ja von den Outsiders, von Nash und Hall und auch von X-Pac oder Six, dann tatsächlich seinen Unmut über das damalige Internet preisgegeben. Schon stark.
Und Kritik, die man zeitlos wiederholen könnte, sagen wir mal.
Ja, absolut. Aber es war halt, es war schon cool, ne? Gut, dann mache ich direkt mal hinterher, wo ich das Lied zum ersten Mal gesehen habe. Und das war tatsächlich auch einer der ersten Events, die ich in voller Länge gesehen habe. Und zwar war das WrestleMania 6. Ich habe da schon mal gesagt, dass WrestleMania 6 eine meiner Lieblings-WrestleManias ist. Schlichtweg deswegen, weil es die erste war, die ich gesehen habe. Die Card ist wahnsinnig voll, haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Aber die hat auch ein bisschen mehr Zeit als einige WrestleManias heute, denn die ging ja 5 Stunden. Und da gab es dieses Mixed Tag Match. Macho King Randy Savage und Queen Sherry gegen The American Dream Dusty Rhodes und Sapphire. Und das war mein erstes Match, was ich von Dusty Rhodes gesehen habe. Ich müsste jetzt lügen, aber ich würde sagen, dass das Ende des Jahres 1990 war. Ich habe es also nicht zur Zeit von WrestleMania gesehen, habe ich auch, glaube ich, häufiger schon mal im Podcast gesagt. Aber das war eine der ersten Großveranstaltungen, die ich gesehen habe, damals auf VHS. Geliehen in einem Laden hier, ja, und das war so eine der ersten Veranstaltungen. Natürlich Dusty Rhodes auf der Card. Und daraus hat sich ja dann sogar entwickelt, dass dann Sapphire turned und dann ja fast schon Elizabeth und Dusty gegen die vom Geld angelockte Sapphire, die zum Million-Dollar-Man wechselt. Und das war schon irgendwie komisch. Als Kind hat man übrigens gleicher Gedanke, was macht der dicke Mann da? Aber ich fand den sehr unterhaltsam. Aber ich fand den Macho Man besser. Also Macho King. Ja. Und das hat sich auch über viele Jahre nicht geändert.
Weiß.
Ich habe erst, weiß ich nicht. Also jetzt, wenn wir da sagen, das war 1990, Anfang 91, dann habe ich erst 10, 11, 12, 13 Jahre später Dusty Rhodes schätzen gelernt. Ja,
Aber schau mal,
geht vielleicht vielen so, weiß ich nicht, wenn man selber mehr Wissen darüber erlangt.
ist
Wie
auch wieder
gut er
so eine
tatsächlich war.
Parallele da, ne? Weil wenn du sagst, dein erstes Match von Dusty war eben gegen Macho King, der ja einer der charismatischsten überhaupt war, ne? Und
Ja.
mein erstes Dusty-Match war vom Undertaker überschattet, ja, dem Gimmick überhaupt. Da konnte er im Endeffekt nur untergehen. Und wenn man dann noch dazu bedenkt, dass Dusty da halt schon Mitte 40 war, wenn ich richtig gerechnet habe. Und
Ja.
die WWF ihn damals ja sowieso nicht wirklich ernst zu nehmen gebuckt hat, dann kann man auch schon nachvollziehen, dass das wir da in unseren Anfängen, dass die gar nicht wirklich schätzen konnten.
Ja, glaube ich auch. Aber wollen wir dann gleich mal über diese Phase reden oder wollen wir mit den Polka Dots und alles sowas machen, wenn wir in der Chronologie sind?
Ja, ich meine, dann reden wir gleich über die Polkadots. Wenn wir schon da sind.
Ja, ne? Passt ja, dann haben wir das nachher. Dann ist ja jetzt eigentlich auch wurscht, in welcher Reihenfolge. Es gibt ja mehrere Ansätze darüber, ob das ursprünglich mal ein Rip war seitens McMahon an Dusty oder ob man ihn damit locken wollte, Beweise trotzdem. Natürlich sagt die WWE heute, es ist Zweiteres und selbst Dusty ist sich nicht sicher, was es war. Sven, was meinst du?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze ein Rip ist von Vince an Dusty. Einfach in der Verbindung mit so vielen anderen Geschichten. Dusty war ja eine ganze Zeit lang der Booker bei Jim Crockett Promotions, was ja sozusagen der allererste große Wrestling-Krieg war zwischen der damaligen WWF und Jim Crockett Promotions. Also im Endeffekt ein direkter Krieg zwischen Dusty als Booker und Vince als Booker. Und die beiden haben es sich wirklich ordentlich gegeben. Und da hat Vince dann halt, als er Dusty unter Vertrag nehmen konnte, natürlich seine Revenge bekommen, seine Genugtuung, indem er dann den ehemaligen Gegner dann eben mit Polka-Dots demütigen kann. Und vor allen Dingen auch diese Promo-Videos, die er dann den Common Man und den Son of a Plumber wirklich eigentlich bis auf die Knochen blamieren sollten, würde ich mal behaupten. Mit dem Pizzalieferanten oder eben tatsächlich dem Klempner.
Genau.
Ja, aber Dusty ist halt so gut, dass er wirklich aus Scheiße Gold machen kann.
Ja, es hat halt einfach das, was damals schon in der dann später werdenden NWA WCW funktioniert hat oder überhaupt in den Territories, als dass die dann face turnte und dann mit diesen eingehenden Promos, mit diesem ganz einfachen Text und mit diesen direkten Nachrichten an das einfache Volk, möchte ich jetzt einfach mal ganz banal sagen, hat es eben auch in der WWE funktioniert oder in der WWF funktioniert. Denn es war einfach sehr, sehr glaubwürdig. Und deswegen, die Gegner waren dann eben verhasste Leute. Also allen voran jetzt, sagen wir mal, der Million-Dollar-Man. Ja? Und der eben mit Geld um sich wirft. Und Dusty dagegen, der einfache Mann aus der halt dann, auch wenn er im Publikum stehen würde, so wurde er ja auch oft angesagt, ne? Wenn er im Publikum stehen würde, würde man nicht unterscheiden können, ob er jetzt ein Fan wäre oder ein Wrestler oder ein Aktiver. Genau dieses ist halt auch in dem Gimmick und in den Promos rübergekommen und genau das hat funktioniert. Egal, ob er in gelb-schwarzen oder rot-gelben Polka-Dots-Outfits da rumlief, Dusty Rhodes funktionierte und dann sogar erst recht.
Er hat auch selber in einem Interview mal betont, dass er sich relativ sicher ist, dass das Ganze eben ein Rip ist gegen ihn. Aber das war ihm sowas von egal, weil, wie er es eben so schön selber gesagt hat, I made it work. Und genau das ist eben der Knackpunkt. Jeder andere wäre wahrscheinlich an einem Gimmick zerbrochen. Und Dusty hat halt hier das Beste draus gemacht und hat es irgendwo auch noch zu seinem Vorteil kreiert. Auch dieses Theme, was wir ja jetzt immer mit
Wollte ich auch
ihm
gerade
verbinden, ja, das ist ja so over the top und dämlich, wenn man es genau nimmt, ja, mit dieser Kuhglocke am Anfang. Aber jetzt in Retrospektive, es passt einfach wie auf den Leib geschnitten zu ihm.
Und ich habe das schon häufiger gesagt. Und wer mich auch schon mal live beim Wrestling gucken erwähnt hat und dieses Lied läuft, ich gehe dabei ab wie Schmitz Katze. Übrigens Grüße an den Andy Würfelmann. Wir haben mal eine Voice vs. Brain Ausgabe gemacht von mir hier zu Hause. Und da gab es eine Smackdown-Ausgabe, in der Dusty Rhodes mit auftauchte, entsprechend natürlich auch mit der Musik. Und ich bin dann, ja, gedreht. Ich habe so einen Drehstuhl zu der Zeit gehabt und habe mich dann halt zu der Musik bewegt. Und das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingseinzugsmusiken.
Oh ja.
Völlig egal, welche Zeit. Das ist sofort, es zuckt im Knie und ich finde die großartig. Ne? Und deswegen kann man halt sagen, okay, der Charakter war da bunt und der war vielleicht auch etwas lächerlich eingangs. Aber die Musik war ja auch in dem, das ist ja, wir reden ja über den zweiten Run bei der WWF, ne? Über den WWF-Run reden wir nachher gleich noch, wenn wir dann die chronologische Reihenfolge so ein bisschen machen. Aber die Musik änderte sich und alleine vielleicht auch durch diese Musik und durch dieses tanzbare Gefühl und natürlich dann noch diesen Common Man, auch wieder einer der Spitznamen, funktioniert dieses Gimmick eigentlich per sofort.
Vor allem, weil er halt auch irgendwo so das krasse Gegenteil war von allen anderen Faces, die du zu dem Zeitpunkt in der WWF hattest, eben den Warrior oder eben auch Hogan, die ja komplett übertriebene Charaktere waren, Superhelden, ja, die Superfaces, aber mit denen konntest du dich als Fan im Endeffekt nur bedingt identifizieren, weil du kannst einfach nicht so groß und so breit und so muskulös werden wie die beiden genannten eben. Ja, da ist wahrscheinlich viel, viel größer die Wahrscheinlichkeit, dass du ausschaust wie Dusty. Und dass du dann eben auch mit diesen Voraussetzungen Erfolg haben kannst, das hat eben Dusty gezeigt.
Genau.
Und deswegen ist er eben für mich der People's Champion, ne?
Der People's Champion. Dann, Sven, würde ich sagen, machen wir am ehesten eine Chronologie drauf. Ja, und bauen alles mit ein, was wir irgendwie dann so als Anekdoten oder als Wissenswertes haben. Wo würdest du anfangen, wenn du über die Karriere von Dusty Rhodes sprichst?
Ich würde ganz am Anfang anfangen, bevor Dusty dieser wirklich geniale Babyface war, war einer der krassesten Heels überhaupt im Team mit Dick Murdoch, den Texas Outlaws. Haben als Team sehr gut funktioniert, waren unheimlich over. Regelbrecher vor dem Herrn. Wir haben sowas Ähnliches in der Hall of Fame Time Machine damals auch schon gesagt über die Blackjacks. Und ich sehe da gewisse Parallelen bei den beiden Teams, finde ich. Wie gesagt, haben super miteinander funktioniert, bis es dann eben soweit war, dass die beiden sich getrennt haben, dass Dusty irgendwann gesagt hat, pass auf, wir verstehen uns super, aber im Endeffekt, wir müssen uns auch weiterentwickeln und ich möchte das jetzt alleine machen. Und der nächste große Schritt ist dann der nach Florida. Und Florida wird ja dann im Endeffekt die Heimat von Dusty überhaupt, eben in den 70ern und dann jetzt eben in den 2010ern wieder.
Genau. Zu der Sache mit Dick Murdoch möchte ich ganz kurz sagen, dass das eine meiner Lieblings-Tag-Team-Fäden ist und deswegen schon mal eines der nächsten, die wir hier mit, was wir hier mit einbeziehen. Lieblingsmatch, Sven, von Dusty Rhodes kannst du gleich. Und bei mir ist es eben die Matchserie der Texas Outlaws gegen den Crusher und den Bruiser. Weil das war einfach so wahnsinnig gut. Nicht zwangsläufig haben wir hier starkes oder richtig starkes Wrestling gesehen, sondern es war sehr glaubhaft von beiden Seiten. Die Bösen, die Monster-Heels, die halt Murdoch und Rhodes zu der Zeit waren, und die over-as-fuck beliebten Crusher und Bruiser. Und das macht so wahnsinnig Spaß, das zu gucken. Also. Deswegen eine meiner persönlichen Lieblings-Tag-Team-Fäden. Und ich habe mir genau aus diesem Grund auch eine Best-of-Compilation der Texas Outlaws vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren gekauft. Und die ich immer auch mal wieder bei Gelegenheit dann wieder mal in den Player werfe. Also, das ist wirklich zeitlos, wie arbeitet man mit dem Publikum? Ja. Genau, deswegen halt eine meiner absoluten Lieblings-Match-Serien. Es gab ja auch ein paar, aber man wird nie alle sehen können, vor allem nicht zur Territory-Zeit, da gab es ja nahezu jeden Abend Wrestling. Und deswegen kann man diese Matches nicht alle sehen, aber eine Auswahl ist eben auf diesen DVDs mit drauf und deswegen wunderbar. Und darüber hinaus, wenn es um Lieblingsmatches geht, ist es genauso schwer, denn ich kann nicht dieses eine Lieblingsmatch bei Dusty Rhodes nehmen, einfach weil es in der Regel Match-Serien sind, die Dusty geführt hat mit jeweils seinen Gegnern. Und neben eben dieser Tag-Team-Fehde an der Seite von seinem langzeitbesten Freund, Langzeit-Lebensabschnittsgefährten, möchte man fast sagen, kommen wir gleich auch noch zu Dick Murdoch, gibt es nämlich auch ein bisschen was Negatives, wären dann die Match-Serien gegen Harley Race, gegen Tully Blanchard und gegen Ric Flair. Und ich würde davon keine jetzt als explizit besser oder schlechter als die andere darstellen, ich nenne alle 4 Serien. Nämlich die mit der Tag Team und dann irgendwas dazwischen ist es. Aber ich kann nicht dieses eine spezielle rauspicken.
Geht mir ähnlich. Also ein Match rauszupicken ist sehr schwierig, weil es gibt so viele gute Matches, eben die zwischen all den Protagonisten stattgefunden haben. Die billige Lösung und die einfache Lösung wäre wahrscheinlich jetzt hier zu sagen, Dusty gegen Flair.
Ja.
Einfach deswegen, weil du eben hier den einfachen Mann aus dem Volk hast, gegen den schillernden, komplett Starlight, Heel Champion Ric Flair, wo sich beide Parteien gegenseitig so viel weitergeholfen haben. Also nicht nur Dusty und Flair, sondern eben auch Dusty und die Horsemen als solches sind aneinander gewachsen, ja. Also für jede Prügel, die Dusty von den Horsemen kassiert hat, wo er dann overer geworden ist beim Publikum,
Ja.
ist er immer noch overer geworden, wenn er die Horsemen verdroschen hat. Also das war eine richtig, richtig gute Beziehung zwischen diesen beiden Parteien. Und ich möchte auch die Match-Serie zwischen Dusty und Billy Graham nochmal explizit erwähnen, weil Billy Graham viel zu unterschätzt ist generell bei den Fans von heute. Also muss man unbedingt erwähnen. Billy Graham, haben wir ja auch in der Vergangenheit schon gesagt, ist sowas wie, ich sag mal, der Modelltyp eines Hulk Hogans gewesen. Der war Hulk Hogan, bevor Hulk Hogan Hulk Hogan war.
Genau.
Und
Und haben wir ja auch schon mal gesagt, wenn wird auf jeden Fall über kurz oder lang, wir haben ja vor, das noch auf ewig zu machen hier, das Podcast-Zeug, aber es wird auf jeden Fall irgendwann auch eine Time Machine über Billy Graham geben.
da hast du halt auch wieder dieses fast sogar noch krasser, weil Billy Graham mal halt dieser Superstar war und dann auch noch den noch krasser den Superstar-Look hatte, als es Flair hatte. Flair war zwar auch ein sportlich gebauter Typ zu seiner besten Zeit, aber Billy Graham hat halt einen richtigen athletischen Körper gehabt und dann halt Dusty Rhodes auf der anderen Seite das krasse Gegenteil, wo du auch nochmal viel stärker auf diesen Gegensatz ausspielen kannst, eben der Mann aus dem Volk gegen den abgetretenen Superstar.
Ja.
Und da diese Match-Serie, gerade im Madison Square Garden, diese drei Matches, die sollte man sich angeguckt haben.
Dann haue ich gleich hier was Anekdotierendes rein, denn eigentlich sollte Dusty Rhodes Fäden beginnend, also eingangs dieser Match-Serie, dann nämlich sogar WWWF Champion werden. Warum er es dann nicht wurde, kann ich gar nicht explizit beantworten. Wir können historisch gesehen nur sagen, dass es ja dann Bob Backlund wurde, der Billy Graham besiegte und Dusty Rhodes kurz danach wieder weg war. Also ist die Vermutung, dass da irgendwas Kreatives hat, hat geknallt, da hat es gezofft, keine Ahnung. Aber ich habe dazu ehrlich nichts rausgefunden. Ich habe aber die Aussage von Billy Graham und von. Jetzt müsste ich lügen, aber einer, der zu der Zeit da irgendwie in dem Kreativen mit drin war, dass hier eigentlich Dusty Rhodes gewinnen sollte. Und das wäre ja das Match gewesen für den März. Dieses, das letzte, dieses,
Bullrope-Match.
na, genau. Und da gab es ja dann einen Monat vorher das Match zwischen Graham und Backlund. Und das hat ja Backlund dann gewonnen. Also, wie gesagt, ist nur. Sind nur Gerüchte, aber ich meine, letztendlich machen wir hier gerade eine Time Machine auf jemanden, der gerade verstorben ist. Und wer weiß, ob das dann nicht doch alles nachher so ist, dass natürlich jetzt seitens der WWE oder WWE jetzt keiner mehr schlecht darüber reden wird und zugeben wird, dass man ihm damals den Gürtel nicht geben wollte, weil ist ja auch logisch. Aber ja, wirkt schon ein bisschen komisch, weil natürlich dieses große aufgebaute Titelmatch oder Rückmatch ja auch zwischen diesen beiden, was ja auch in Promoform dann stark dargestellt wird, ja. Und von jetzt auf gleich kommt Backlund aus dem Nichts und wird Champion. Wirkt schon ein bisschen komisch in der Retrospektive.
Wobei man sagen muss, dass A, auf der einen Seite ja zu Territory-Zeiten die Wrestler teilweise wirklich durch die Territories gesprungen sind, wie kleine Hüpfbohnen. Also wie ein Rey Mysterio heutzutage oder noch vor 10 Jahren. Und dass die ja mehr oder weniger überall aufgetreten ist. Also du nennst die Liga und wahrscheinlich finden wir da irgendwo einen Dusty Rhodes Auftritt.
Ganz klar.
Also bis in die Gegenwart fast ja rein, ja, also oder in die nähere Vergangenheit finden ja irgendwo immer einen Dusty Rhodes Auftritt. Und die Backland-Geschichte ist für mich, naja, du hast halt nur so das Gegenteil gebraucht für den Superstar, ne?
Ja.
Du musst es halt
Ja,
ein bisschen
es ist
runterkommen.
nicht, genau, es ist nicht unbedingt nicht verständlich. Es ist nur nicht verständlich, warum es eben dann innerhalb, ja, Wochen vom einen angekündigten Titelmatch dann eben noch ein weiteres Titelmatch gibt, was dann wahrscheinlich auch aufgebaut war. Wir sehen jetzt bloß aus der Dusty Rose-Perspektive. Wenn wir jetzt auf die Backlund-Karriere gucken würden, würden wir wahrscheinlich entdecken, dass es da auch einen Aufbau zu gab, ne? Aber das habe ich jetzt entsprechend, wie gesagt, nicht richtig kontrolliert. Ich wollte eigentlich nur rausfinden, wieso, weshalb, warum. Konnte das nicht und wir haben bloß die Fakten, dass eigentlich Rhodes gewinnen sollte, es nicht getan hat, Backlund besiegte Graham.
Wobei Dusty auch wieder so ein Charakter ist, ähnlich wie wir es bei einem Sami Zayn auch schon gesagt haben. Für ihn ist es, oder er ist so ein Charakter, da ist es wichtig, dass er Champion wird, aber es ist nicht wichtig, dass er Champion ist. Also der Moment des Titelgewinns ist großartig, das ist ein richtig geiler Feel-Good-Moment, aber er muss den Gürtel nicht haben, um zu funktionieren. Und deswegen sind auch alle seine Titelregentschaften mit dem NWA-Titel zum Beispiel extrem kurz.
Ja,
Also
stimmt.
wir haben insgesamt, glaube ich, 75 Tage oder so.
Ist nicht so viel. Drei hat er, ne? Drei NWA World Titles hat er gehabt. Überhaupt insgesamt über seine Karriere wahnsinnig viele Titel. Ich meine, das müssen wir vielleicht nicht zwangsläufig aufzählen, aber eben Two Territory Zeiten, wo es eben in Florida und in den ganzen anderen Territories auch zum Teil einzelne Gürtel gab, hat eben das die. Ja, vor allem in der NWA wahnsinnig viele Gürtel gewonnen. Und neben dem wichtigen NWA World Title hat er noch 10 weitere Southern Heavyweight NWA Titles, die auch addiert zusammen laut Cage Match plus 329 Tage ergeben.
Ich korrigiere mich gleich, ich hab mich nämlich gerade verzählt, es sind 105 Tage, tut mir leid.
Okay,
Aber
dann ist
ist
ja.
immer noch nicht viel, ja.
Ist immer noch nicht viel, ne?
Gutes Vierteljahr.
Ja. Aber das eben über mehrere Läufe verteilt und deswegen ist das schon, da stimmt schon absolut, wenn du das jetzt aufteilst, wenn du jetzt, sagen wir mal, ne, 105 durch 3 ist jetzt wirklich nicht
Ja,
viel.
ich meine,
Also das sind 3 Monate, vier Monate. Ne?
dieser viel umjubelte Titelgewinn von Harley Race, also der erste Titelgewinn. Da war der 5 Tage Champion hinterher.
Ja, genau.
Nur mit dem
Aber
Titel
es
wieder
ging
ein.
halt nur um den Moment, das haben ja auch die Legenden mehrfach gesagt. Ich wollte eigentlich noch die American Dream Story gucken, aber habe ich nicht mehr ganz geschafft. Ich hab mich, hab mir da, bin irgendwie bei den diversen Promos hängen geblieben und habe dann historisches Zeugs nochmal geguckt, was mich auch entsprechend auf diese Time Machine genug vorbereitet hat. Aber das sagen ja auch genug von den Wegbestreitern, dass es eben um diesen Moment ging, dass die Harley Race besiegt. Und dann ja sogar von ihm das Endorsement bekommt durch den Handshake am Ende. Ne? Und das ist ja am Ende viel wichtiger gewesen als, wie lange bleibst du Champion? Und das ist ja das, was heutzutage immer noch einige so doll kritisieren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, andere Zeit, da war es noch plausibler, aber es hat sich eigentlich an dieser Grundsituation nicht viel verändert. Es ist immer die Frage, wie wirst du Champion? Wie wirst du dahin aufgebaut? Und wie trittst du bei den Titelmatches an und dann geht es nicht zwangsläufig um Sieg und Niederlage, sondern um die Darstellung der jeweiligen Charaktere.
Ganz genau.
Dafür ist Dusty Rhodes einfach prädestiniert, das immer zu erfüllen. Und jetzt mache ich mal schon mal eine der negativen Sachen. Wir haben öfter schon mal gesagt, wenn wir solche Ausgaben machen oder über verstorbene Menschen reden, dass in den seltensten Fällen negativ über jemanden geredet wird. Ich glaube, bei Dusty Rhodes ist das bloß mit vorgehaltener Hand so. Es gibt sehr viele Leute, die immer noch feindselig mit Dusty Rhodes sind. Die halten sich aber auch jetzt natürlich zurück. Ist auch völlig normal, ist auch gut so. Aber es gibt genug, die vieles, was Dusty Rhodes in seiner Karriere gemacht hat, nicht gutheißen. Allen voran das omnipräsente Darstellung in jedem Territory, in dem Dusty Rhodes Booker war.
Gerade eben diese Booking-Geschichte, da wird mir häufig vorgeworfen, dass er da sehr egoistisch gebookt hat.
Ja. Ich bin ja, man muss kurz vorher darüber unterhalten, wie ich das hier ausdrücke. Ich würde Dusty Rhodes als jemanden sehen, der mir sehr viel beigebracht hat, was Booking angeht. Also so eine Art Vorbild in diesem Bereich. Denn die ersten richtigen Lektionen, warum man und wie man bookt, damit etwas erfolgreich ist, habe ich tatsächlich von Dusty Rhodes bekommen. Durch die Videoshooter-Interviews von sowohl RF Video als auch von Ring of Honor, Secrets of the Ring. Und Was ich daran schon mal sehr interessant finde, weil ich genau das Secrets of the Ring gestern nochmal geguckt habe, ist ein Fakt, den ich als sehr interessant daran finde, denn es wird häufig als Ego-Booker bezeichnet, auch heute noch. Wenn sich ein Jeff Jarrett bei TNA oder bei NWA TNA wahnsinnig viele Gürtel gibt, oder wenn Dusty Rhodes sich eben in nahezu jede wichtige Story, egal ob um US, um TV oder um World Title bei NWA packt. Das Interessante daran ist, worauf ich hinaus will, ist, Dusty Rhodes bezeichnet sich selber in der Art, wie er bookt, nicht als ich, sondern als Dusty. Das heißt, er sieht nicht sich, er sieht einen Wrestler. Und jetzt die Frage, die ich daraus für dich habe, ist dadurch automatisch eine Darstellung ganz anders besprechbar, weil er scheinbar nicht Ego-Booker war. Er hat sich nur dort, also er war derjenige, der es halt war. Aber er war halt auch wahnsinnig over mit allem. Und hätte ein anderer, der in der Verantwortung gewesen wäre, nicht Dusty Rhodes genauso gebuckt?
Vermutlich. Und ich meine, er weiß ja, was ihm Spaß gemacht hat und was, wo seine Stärken liegen, überlagen. Es wird da natürlich so ein gewisses Ego auch dabei gewesen sein. Ich denke, dass der Jabra, das müssen wir gar nicht absprechen.
Nö.
Aber ja, wenn du jetzt so sagst, dass er praktisch sich da auch nur als one of the guys eben gesehen hat.
Fand ich halt sehr interessant, weil das habe ich ja, wie gesagt, gestern erst. Es war vorher nie so in meinem Kopf, ne? Dass er das so gemacht hat. Aber er hat alles, was er gebookt hat, in Bücher geschrieben.
Okay.
Und schreibt dann immer in die Bücher, wer entsprechend an dem Abend gegen wen angetreten ist, wer gewonnen hat, wie viele Leute im Publikum waren, wie viel der Event gekostet hat und wie viel eingenommen wurde. Ja? Und baut sich dann entsprechend die Karte zusammen. Und das trägt er halt so vor. Und er spricht halt in den seltensten Fällen von me oder I, sondern immer von Dusty Rhodes oder von Dusty.
Okay.
Und das muss ja dann entsprechend auch genauso in dem Buch stehen, weil er hat ja bloß gelesen. Und das fand ich halt sehr interessant. Und jetzt weiß ich nicht, könnte man natürlich sagen, klar, was soll er auch da sonst hinschreiben? Ja, müssen ja wahrscheinlich auch andere das Buch, haben wahrscheinlich mit einem anderen haben mit dem Buch auch gearbeitet, wahrscheinlich. Aber in der Retrospektive sagt er ja auch nicht ich, sondern Dusty. Und das macht es irgendwie sehr interessant. Denn das erklärt mir oftmals das, was wir über Jeff Jarrett auch gesagt haben. Jarrett und Dusty jeweils in ihrer jeweiligen Position als Ego-Booker bezeichnet, waren aber auch die Aushängeschilder ihrer jeweiligen Generationen dann, egal wo sie angetreten sind.
Also wenn man das jetzt unter dem Gesichtspunkt beleuchtet, dann ist das Ganze deutlich weniger egoistisch, wie im Vergleich zu manchen Booking-Entscheidungen bei der WCW, zum Beispiel als Kevin Sullivan
Ja.
sich in der Hauptstory gebookt hat oder wie dieser Kevin Nash sich alle möglichen Titel noch zugebookt hat und tolle Stories geschrieben hat. Dann
Absolut.
ist das, also das würde ich dann eher als Ego-Booking laufen lassen, als die Dusty-Geschichte.
Ist natürlich, es kann trotzdem noch Ego-Booking sein,
Ja, na klar,
ja.
aber
Aber
es klingt
er geht den,
plausibler dann.
genau, es klingt plausibler und es klingt auch aus seiner Sicht dann entsprechend besser vorgetragen. Vielleicht hat das auch Hand und Fuß, dass er das genauso macht, um da entsprechend ein bisschen Gewicht oder Fahrt aus dieser Thematik rauszunehmen. Aber auf mich wirkte das völlig plausibel, so wie er es erklärt hat. Ne? Dass eben, das war die Phase, wo es eben um die beiden Einzelgürtel ging, dass der Midnight Express von Jim Cornette, dass die beiden Einzelwrestler, die ja auch zu dem Zeitpunkt dann Tag Champions waren, dann auf die jeweiligen Einzelgürtel von Nikita Koloff und Dusty Rhodes gingen. Ne? Und das hat er halt erklärt, wieso, weshalb, warum. Und warum es dann eben da Tag-Matches waren und warum es da Einzel-Matches waren und warum er dort im Main-Event und dort nicht im Main-Event statt. Es ging ja um ihn in dem Interview, ne? Aber er hat das halt wahnsinnig plausibel erklärt. Ne? Gut, aber das, wie gesagt, solche Sachen muss man hier, denke ich, auch mit einbeziehen, weil es eben auch an diesen Fakten große Kritik gibt. Und eine der größten Kritiken ist, dass wenn Dick Murdoch noch leben würde, hätte er sich über die Karriere von Dusty Rhodes mehrfach in eigenem Grab umgedreht. Ist jetzt natürlich wahnsinnig hart ausgedrückt, aber es ist halt von Wegbegleitern gesagt. Und deswegen, wie gesagt, wir machen gerade eine Time Machine und beleuchten die Karriere von Dusty Rhodes. Uns hat es gefallen, Aber er hat sich über seine Karriere hinweg auch ziemlich viele, möchte nicht zwangsläufig Feinde sagen, aber hat sich viel Missgunst eingehandelt.
Gut, also was ich gehört habe in dem Kontext ist, dass Dick Murdoch sehr enttäuscht war über die Entscheidung von Dusty, das Team aufzulösen. Einfach weil Dick Murdoch gemeint hat, wir passen so gut zusammen, wir können das bis an unser Lebensende machen, weil die beiden auch als Weggefährten dann eben zusammengereist sind und Unmengen von Bier vernichtet haben in ihre Bäuche, und wahnsinnig viel Spaß miteinander hatten. Und nachdem das Team sich getrennt hat, war das Ganze wohl nie wieder ganz so, wie es früher war. Also sie sind nicht im Streit auseinandergegangen, aber es ist halt doch so ein gewisser Bruch spürbar gewesen, hat Dusty gemeint. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass das Dick Murdoch dann dermaßen nachtritt.
Nee, denke ich auch nicht. Also es wird wahrscheinlich, ich müsste jetzt genau sagen, wer es sind. Also es sind mehrere Leute, ja, die diese Aussagen getroffen haben. Ja, einer von denen ist bestimmt Terry Funk. Ja, ob der sich genauso ausgedrückt hätte, weiß ich nicht. Eine Zeit lang war einer von denen, war Ric Flair. Die haben sich irgendwann wieder vertragen. Und ja, so ist es halt eben, ne? Du baust dir Feindschaften in der Art und Weise, wie du handelst im Wrestling. Und ich glaube, Sven, das können wir auch mal sagen, wenn du nicht irgendwo jemanden gegen dich hast, machst du doch irgendwas falsch.
Erstens das und zweitens, auch da müssen wir wieder in die Zeit zurückschauen, wie die Situation damals einfach war. Du hattest gerade in der Territory-Zeit ja fast noch weniger freie Spots für Top-Guys. Und wenn dann eben einer wie Dusty so emporschießt, dann hast du auch immer irgendwo Neider. Und aus Neid wird halt irgendwann so eine Feindschaft. Missgunst ist da halt immer so ein Problem, was ich, Entschuldigung, nicht nur im Wrestling, aber generell immer schon durch die Geschichte gezogen hat und wo es immer irgendwelche Situationen gab, die unschön geendet sind dann.
Genau. Ja, sobald du irgendwas erreichst oder irgendwie, ja, gefühlt dann mehr Erfolg als derjenige andere hat, dann gibt es halt Neider und gibt es, ja, wie du sagst, Missgunst und dann entsteht aus einer Kleinigkeit eben manchmal auch ganz schön viel. Und bauscht sich halt auf, weil nicht miteinander geredet wird. Gut, also wir sind in der Karriere von Dusty irgendwo bei Florida. Wo würdest du weitermachen?
Ja, ich würde dann direkt weiterspringen zu Jim Crockett Promotions. Beziehungsweise in Florida müssen wir natürlich den Faceturn erwähnen.
Natürlich.
Natürlich. Wie gesagt, er startet seine Singles-Karriere damit, dass er im Tag-Team mit Pac Song antritt gegen Eddie und Mike Graham. Eddie Graham, sein großer Mentor, dem er sehr viel verdankt, das hat er immer wieder betont, dass Eddie Graham einer der brillantesten Booker aller Zeiten war und eben sein Mentor und dass der auch immer wieder bewohnt, dass oder erwähnt, dass es ihm sehr wichtig ist, dass Eddie Graham ihn als seinen Wrestling-Son bezeichnet hat, also seinen Wrestling-Sohn. Und in einem Match eben mit Pac Song gegen die beiden Grahams kommt es zu der Situation, dass Pac Song einen Chop daneben setzt, seinen Tag Team Partner trifft und Dusty dann die Schnauze voll hat und gegen Pac Song turnt, gegen den Manager Gary Hart turnt, Eddie und Mike Graham weiterhilft, und dann eine Promo hält und dann einfach nur sagt, bis jetzt habe ich für mich alleine gekämpft. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt kämpfe ich für die 6.000 Leute hier in der Halle und das Publikum geht apeshit im Hintergrund. Es ist der absolute Hammer, wie viel Lärm 6.000 Leute machen können. Und ab dann hat er die Herzen der Fans erobert gehabt.
Ja, dann sind wir direkt in einem der nächsten wichtigen Themen, die wir, wenn wir über Dusty Rhodes reden müssen, sind Promos. Und du sagst es hier, mit einer Promo turnt er eigentlich komplett und auch ja, bis zur WCW-Zeit nicht wieder zurück, glaube ich, ne?
Richtig.
Die pennen hin und wieder mal, dann in der Phase, wo er dann nicht wirklich aktiv war, hat er auch Heel-Rollen gehabt. Aber ich glaube, er turnt erst wieder in der WCW, ne?
Großen Stil ist wieder in der WCW.
Genau. Dann machen wir mal Promos. Denn Es gibt einfach so viele wahnsinnig gute Dusty Rhodes Promos. Wer das nachgucken will, wahrscheinlich wie Sven halt vorhin immer auf Talk schon gesagt hat, wie wahrscheinlich viele Millionen Menschen auf der Welt jetzt gemacht haben und die Klickzahlen der jeweiligen YouTube-Videos, die schon über Jahre online sind, steigen gerade und steigen gerade und steigen gerade. Was ist deine Lieblingspromo von Dusty Rhodes?
Alle würden jetzt erwarten, dass die berühmte Hard Times Promo da kommt. Ist auch eine von meinen Lieblingspromos, aber nicht die Top-Promo. Es gibt eine Promo, die er in der leeren Halle hält, mit Vince McMahon. Also Vince McMahon hält das Interview. Dusty steht in der leeren Halle und hält die Promo. Wirklich super intensives Ding. Er hat halt diesen Rhythmus und diesen Flow und er wird immer intensiver im Rahmen von der Promo. Er wird lauter im Rahmen von der Promo. Es hallt durch die leere Halle dann. Und was ich richtig stark finde, er ist irgendwann fertig, lässt es kurz wirken und Vince als Interviewer sagt einfach nur Dusty Rhodes und Promo ist zu Ende. Also noch nicht mal irgendwie so ein Aufrunden der Geschichte, sondern einfach nur Dusty Rhodes. Und passender kann man es, glaube ich, nicht sagen.
Absolut. Weißt du noch, wo die war? War die für die Graham-Geschichte?
Ich habe es vorher noch versucht zu recherchieren, aber ich habe es leider nicht mehr hinbekommen.
Also so viele gab es ja in der Phase nicht.
Ich bilde mir ein, das wäre irgendwas gegen Terry Funk gewesen, aber
Okay.
ich bin mir nicht sicher.
Gut, nee, dann muss ja
Bevor ich
nicht,
jetzt irgendwie einen
aber es.
Blödsinn erzähle, ich weiß es nicht genau.
Gut, dann hast du beschrieben, dann finden wahrscheinlich Leute das trotzdem. Ist ja auch nicht weiter wild. Wie du
Ihr könnt mich
sagst,
gerne nochmal in den Kommentaren dann aufklären.
genau, dafür sind sie ja letztendlich auch da. Und gerne könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsmatches und eure Lieblingspromos von Dusty Rhodes sind. Das ist natürlich etwas, über das man sich sehr gut unterhalten kann. Und ich habe hier gerade neben mir das Inlay zu liegen von der American Dream, the Dusty Rhodes Story. Und habe vorher gezählt, es gibt hier tatsächlich auf diesen drei Discs, auf diesen drei DVDs insgesamt 50 Dusty Rhodes Promos. Ja, also der Hammer. Ja. Meine Lieblings-Dusty Rhodes Promo ist wahrscheinlich auch Hard Times, aber da das zu leicht wäre, die zu nennen, weil die jeder nennt, nenne ich auch eine andere und nehme die nach dem Sieg über Harley Race. Backstage. Wo sie da hinter ihm die Wrestler stehen und er dann im Klimax eigentlich sagt, get a dream and shoot for the sky.
Was ich auch stark finde, ist die Promo nach dem Angriff der Road Warriors auf ihn, als sie ihn mit den Spike attackiert haben.
Oder das war ja das, wo er sich entlassen hat, ne?
Genau,
Wo er sich selbst entlassen hat.
genau. Wo er dann noch in dieser Promo mega intensiv war und sagt, Leute, ihr hättet den Job zu Ende bringen sollen. Ich atme noch. I'm still breathing.
Ja.
Super gut.
Ja. Das aber in einer Phase, wo es offiziell die Vorgabe gab, kein Blut. Und er als Booker halt festgesetzt hat, Animal, du attackierst mich mit diesem Nagel.
Ja, mit diesen Stacheln aus dem Schulterpolster halt, ne?
Ja,
Ins Auge.
genau. Ja.
Ah.
Und blutet halt wie ein Schwein und wird eigentlich noch in derselben Nacht entlassen. Ne? Also. Ja, und dann ging es ja dann kurzzeitig Richtung WWF. Ansonsten hätte ich noch die nämlich mit, also der Aufbau gegen Billy Graham, haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber es gibt einfach so viele gute Dusty Rhodes Promos, ob das jetzt die Phase ist, wo er dann gegen Tully geht oder gegen die kompletten Horsemen, der ganze Aufbau gegen Harley Race, der ganze Aufbau gegen Ric Flair und die jeweiligen Matches. Und ob an der Seite von hier die Superpowers, damit mit Nikita Koloff. Das sind einfach wahnsinnig gute Promos. Und da, ich möchte mal was Allgemeines sagen, was er, ich glaube, das war in dem Steve Austin Podcast gesagt hat. Da hat nämlich Austin ihn gefragt, ob er sich Dinge bereitlegt für seine Promos oder bereitgelegt hat. Und da hat Dusty Rhodes geantwortet, nehmen wir mal die Hard Times Promo, sagt er, die habe ich nicht, da habe ich nicht ein Wort für gehabt, als ich angefangen habe zu reden. Und ist der Hammer.
Ja, aber das ist auch eben genau das, was im Endeffekt ja auch alle Veteranen immer wieder in Interviews erzählen, dass eine Promo vom Herzen kommen muss, damit sie wirkt. Wenn du hier einfach nur irgendwelchen Text auswendig lernst und vorträgst, dann kann die Delivery zwar gut sein, aber die Promo wirkt nie hundertprozentig echt. Die wirkt immer irgendwo aufgesetzt. Und letztendlich musst du als der Charakter, den du da spielst, musst ja auch irgendwo fühlen, was du da erzählst, um es richtig rüberzubringen. Du möchtest ja die Wrestling-Fans emotional einbinden, emotional an dich binden, damit sie bereit sind, Geld auszugeben für das Produkt. Sie möchten ja sehen, wie du als Heel auf die Schnauze bekommst oder wie du als Face dich gegen alle Widersacher durchsetzen kannst. Und das, die sind ja nur bereit, Geld auszugeben für das Produkt, wenn du sie wirklich an dich binden kannst. Und deswegen muss da eine Emotion entstehen.
Absolut.
Und das ist eben genau das, was Dusty eben richtig gut hinbekommen hat. Auch mit der Art, wie er geredet hat. Eben mit dem Lispeln. Gerade das, denke ich, ist einer von seinen großen Vorteilen gewesen. Wenn er jetzt eben wirklich hier so ein Billy Graham Körpertyp gewesen wäre mit ohne Sprachfehler, wollte ich schon sagen, ohne Sprachfehler, dann wäre er vielleicht auch wieder nur so ein Standard Wrestler gewesen halt, ne? Aber so ist er halt sowohl bei den Promos als auch eben im Ring hervorgestochen. War was Besonderes. Und die Leute sind aufmerksam geworden auf ihn. Schau mal, der dicke Mann im Ring. Oh, der kann sich bewegen. Oh, schau mal, wie der redet. Hör dir mal an, wie der redet. Der redet wie ein Schwarzer. Ja, und auch das hat er in einem Podcast, ich weiß nicht mal, ich habe jetzt sehr viele Podcasts mit und über Dusty Rhodes in den letzten Tagen gehört. In einem hat er auch gesagt, dass oder ist gesagt worden, dass Dusty Rhodes derjenige war, der extrem viel farbige Leute ins Publikum gezogen hat. In einigen Gegenden.
Michael Hayes hat das mal also genau so auch ausgedrückt. Gibt doch diese Legends of Wrestling Roundtables von der WWE, dieses in dem WWE 24, als das da mal gab, diesen On-Demand-Service, ne? Und da gab es doch diese Roundtables zwischen den einigen. Da hat mal Michael P.S. Hayes genau das gesagt. Er dachte immer, dass Dusty Rhodes eine Seele eines schwarzen Mannes gefangen in dem Körper eines dicken weißen Mannes wäre.
Das kann gut sein.
Und ja, das fand ich sehr interessant. Alle haben gelacht, Dusty Rhodes saß mit am Tisch. Also ja, das sind so Sachen, die dann irgendwie, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Aber bleiben wir mal bei der Hard Times Promo. Ich habe heute Morgen etwas durch Zufall rausgefunden, was ich dachte, was jetzt ganz toll ist. Aber Sven, du hast mir schon gesagt, Jim Ross hat da auch drüber geredet. Aber ich mach's trotzdem. In der Hard Times Promo sagt nämlich Dusty Rhodes, dass es zwei, ja, mehr oder weniger böse, also there are two bad men on this planet. One is John Wayne and he's dead and the other one is right here. Und dazu muss man, also Übersetzung, es gibt halt zwei böse Menschen auf. Ja, eigentlich ist es Bad gar nicht richtig böse in der Übersetzung genannt, aber machen
Kaffee,
wir es
es ist
einfach
ein
mal so.
Kaffeehund.
Genau. Also einer wäre John Wayne und er sei tot und der andere ist eben genau, also steht hier, also er Dusty Rhodes. Und dazu muss man halt sagen, John Wayne starb am 11. Juni 1979 und Dusty Rhodes starb am 11. Juni 2015. Sind beide am selben Tag gestorben in der bekanntesten und beliebtesten und wahrscheinlich großartigsten Dusty Rhodes Promo, die es gibt. Argumentierbar, aber sagen wir doch mal Hard Times. Und es geht dort um John Wayne und genau dieser John Wayne, der das Vorbild von Dusty Rhodes in allem war, wie er selber gebookt hat, wie er seine Promos dargestellt hat, Western-ähnlich, was er für ein Crescendo hatte, wie er eine Card aufbaute, all das kommt aus John Wayne-Filmen und genau dieser John Wayne ist am selben Tag gestorben, nur viele Jahre vorher, vor Dusty Rhodes. Ist doch verrückt.
Das ist absolut krass. Das ist.
Also, das
Aber
ist,
ich weiß.
ich bin Verschwörungstheoretiker, ja, und da denke ich mir immer manchmal, okay, immer manchmal ist auch gut, ne? Da denke ich mir dann einfach, das kann doch kein Zufall mehr sein, sowas. Dusty Rhodes ist ja jetzt mehr oder weniger auch Gut, ist vielleicht auch ein schöner Tod, ja, nicht irgendwie lange leiden zu müssen oder so, ja. Aber es ist ja aus dem Nichts gekommen.
Ja, aber so aus dem Nichts und Verschwörungstheorie und so und Ahnungen, den ganzen Quatsch, wenn wir bei dem Punkt sind, wenn du dir das Video anschaust, was die WWE jetzt in den letzten Wochen immer wieder bei Raw, NXT, beim Pay-Per-View auch gezeigt hat, dieses Tributvideo.
Ich habe davon seit Tagen Ohrwurm.
Da ist der letzte Satz, ja, dieses Segment, wo Dusty im Ring steht und dann mehr oder weniger sagt, wir sehen uns irgendwann wieder.
Ja, happy trails to you till we meet again.
Genau. Sowas nimmst du doch nicht einfach so auf.
Ja.
Ja, du stellst dich doch jetzt nicht als gesunder, erwachsener Mensch in irgendwo hin und sagst, oder erhältst deine eigene Grabrede. Das ist genau die gleiche bizarre Situation wie letztes Jahr beim Warrior.
Ja.
Das war einer von meinen ersten Gedanken, als ich dieses Tribut-Video gesehen habe, ich so, verdammt, was ist da los? Das ist der gleiche Scheiß wie beim Warrior.
Ja, und vor allem, es war halt der Dusty Rhodes, den wir so als letztes gesehen hatten. Ne? Es ist halt nicht so lange her
Dieser
gewesen, dass das
abgemagerte.
aufgezeichnet wurde. Ja. Also die letzte richtige Aufzeichnung, die ja jetzt auch für das Network-Special gemacht wurde, wo ich übrigens Kritik dran habe, weil da oftmals Musik drüber gelegt wurde und man die Stimmen nicht richtig gehört hat. Also die Musik war zu laut. Zum Teil. Das hat mich gestört. Aber gut. Nur eine Kleinigkeit, das Ding war trotzdem gut. Aber, wo wollte ich denn jetzt hin? Ah, genau, da war das letzte Interview, was sie gemacht haben, aus dem Juli letzten Jahres. Ne, da im Performance Center. Das ist wohl das letzte, was man mit Dusty Rhodes aufgenommen hat. Aber das jetzt im Ring, das war ja auch ein NXT-Ring, das war schon der Dusty Rhodes, oder ja, dem Dusty Rhodes ähnlich, den wir jetzt als letztes gesehen hatten. Also, kann nicht so lange her gewesen sein.
Ja, wir haben ihn ja Anfang des Jahres nochmal gesehen bei dieser Cody und Goldust-Geschichte. Oder
Ja.
Stardust und Goldust-Geschichte.
Genau.
Da war er ja auch nochmal involviert. Und da sah er schon auch nicht wirklich gut aus, fand ich. Also
Ja,
extrem
wir haben darüber
gealtert, ja.
geredet. Wir haben ja bei Chaka darüber geredet. Ist das die Rhodes vielleicht krank? Haben wir ja, ne? Haben wir ja besprochen. Und weil er uns ja nicht gefiel. Und ich kann mal, also jetzt, ich tippe mal ins Blaue. Jan war mit dabei. Ja. Wir haben uns darüber unterhalten, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind, wahrscheinlich zu gar keinem. Ich weiß nur, dass wir darüber geredet haben.
Ich würde mal vermuten, das Ergebnis war abwarten und Tee trinken.
Das könnte was sein, ja. Aber jetzt haben wir ein Ergebnis, auch wenn es natürlich das Tragischste ist, was wir hätten haben
Ja,
können.
aber allein die Tatsache, dass du eben diesen Videoausschnitt, diese paar Sekunden aufzeichnest, ja, da bereitest du dich doch selber schon irgendwo drauf vor. Du als Dusty.
Ja.
Du bist doch im Endeffekt dabei, deine Hinterlassenschaften schon zu regeln.
Die Frage ist für, also in welchem Rahmen das aufgenommen wurde, ne? Ob er jemandem, den er selber verabschiedet hat, das mitgegeben hat, oder ob er es wirklich schon vorbereitend für sich aufgenommen hat. Keine Ahnung.
Das haben wir nie erfahren.
Nee, das wäre doch ganz gut so. Ansonsten wären wir alle noch Verschwörungstheoretiker. Ne? Muss ja auch nicht sein. Aber das ist schon pure Gänsehaut. Also diese Clips, die die WWE da macht. Die sind einfach wahnsinnig gut, haben wir auch schon so oft gesagt, aber wir sagen es immer wieder, weil sie auch immer wieder richtig gut sind. Das ist neues Material, entsprechend kann man es auch immer wieder sagen, wie gut es ist. Und die Auswahl der Musik und die Auswahl der richtigen Worte und dann eben, wie gesagt, mit diesem Ende, Happy Trails to you till we meet again, ist schon pure Gänsehaut. Also, ich habe es ja auch jetzt schon wieder, wo ich drüber nachdenke. Also, das ist schon krass. Und was ich dazu gleich noch mit hinterher packe, wir machen nachher so einen kleinen Ausblick darauf, was so die Wrestling-Welt gesagt hat. Ne? Und unter anderem gibt es da ein Video von Jake Roberts, was auf dem Diamond Dallas Page YouTube-Kanal veröffentlicht wurde. Wer das nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt angucken. Und da sind auch die letzten Worte von Jake Roberts pure Gänsehaut. Und zwar sagt Jake Roberts, See you soon, my friend. Just not too soon. Das ist auch so. Ah, holy you know what. Also, ja, ist schon böse sowas. Und wenn man natürlich jetzt so viel auch gesehen hat, wie wahrscheinlich wir, also wir beide jetzt, weil wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, da ist schon vieles Kloß im Hals produzierend. Ne? Wenn man dann eben weiß, dass jetzt Dusty Rhodes nicht mehr da ist, dass der American Dream halt verstorben ist. Und vieles sieht man halt auch ein bisschen mit anderen Augen. Aber was ich auch per sofort hinbekommen habe, ist trotzdem jetzt irgendwie nicht groß traurig zu sein. Ich war in dem Moment, als das vor 2 Wochen Donnerstag, da haben wir ja einen Podcast gemacht. Und da habe ich das ja dann entsprechend direkt vor dem Podcast, weiß nicht, Sekunden, ich sage mal 20, 30 Sekunden, bevor ich auf Live klicken wollte, sagt Pepo, Dusty Rhodes ist gestorben. Ich so, was? Ja, und war platt. Ich war schon fast dran, zu sagen, Leute, irgendwie ist das jetzt ein bisschen zu doll. Aber irgendwie war es dann auch genau richtig, weil man redet drüber hinweg und man redet sich etwas, weil ich hätte mir den Abend wahrscheinlich damit, hätte den Abend damit verbracht, dass ich mir Videos von Dusty Rhodes angeguckt habe. Hätte. Ne? Dadurch, dass man jetzt aktuell über Wrestling gesprochen hat und das Thema auch gleich irgendwie behandelt hat, so ein bisschen, er war sich auch ein bisschen gerettet vor einem möglichen Tief, was nicht zwangsläufig hätte da sein müssen oder so. Aber das passiert eben mit Leuten, die du über so viele Jahre begleitest, was wir ja auch schon häufiger gesagt haben. Bei mir, wie gesagt, das Paradebeispiel ist Eddie Guerrero. Übrigens, gestern, also am 24.06., Todestag von Chris Benoit. Ne? Kann man ja auch mal ruhig mal wieder erwähnen. Ich denke, auch der wird irgendwann Thema einer Time Machine, haben wir auch schon mal gesagt. Es sind so bestimmte Sachen, die einfach, wenn du als Wrestling-Fan bist, die dann zum einen nur Wrestling-Fans verstehen, wieso, weshalb, warum, und zum anderen auch diese Emotionen nur, ja, fast nur das Wrestling auslösen kann. Weil es eben mit diesen Emotionen sowieso spielt. Ne? Und wenn dann eben der schmale Grat in die Realität überschritten wird, wie eben jetzt, das ist eben keine Storyline mehr, sondern dass da tatsächlich jemand gestorben, ja, dann hast du eigentlich das gleiche Gefühl, wie als wenn etwas Tragisches, etwas Überraschendes im Wrestling-Produkt passieren würde, nur dass es eben jetzt für endgültig ist und du dann überlegst, ach verdammt, ich werde ihn nie wieder sehen. Das Gute dann aber wieder, was wir auch schon häufiger gesagt haben, ist eben auch wieder das Positive am Wrestling. Wenn du Dusty Rhodes sehen willst, packst eine DVD ins Laufwerk, machst das Network an, machst YouTube an, machst Dailymotion an und du siehst Dusty Rhodes überall, wo du willst.
Ja, also gerade wenn du die alten Matches schauen willst, dann ist das Network wahrscheinlich die beste Lösung überhaupt. Weil für DVD hast du halt gerade die alten Matches, die ja sehr lange gingen teilweise, nur in Ausschnitten drauf, in kürzester Form. Da bekommst du zwar den Grundtenor des Matches mit, aber ein bisschen was fehlt halt dann doch, ne?
Genau.
Die Promos kriegst du natürlich wahrscheinlich alle über die verschiedenen Plattformen auch zu sehen, aber gerade da bietet sich halt das DVD-Set an mit 50 Promos, ne? Also
Tja.
was willst du eigentlich noch mehr, ne?
Genau. Und es ist trotzdem bloß eine Auswahl
Eben.
der guten. Also, das ist schon heftig. Gut, dann Chronologie, dass die Roads weiter sind.
Ja, dann kam er eben zum WWF-Stand, über den wir ja schon eingangs geredet haben. Ich denke, das Einzige, was wir da noch ergänzend erwähnen sollten, so als Nebenkriegsschauplatz eben, was eben auch die Theorie unterstützen würde, dass die Polkadots eben eher ein Rip war, dass der Million-Dollar-Man ja dann gleichzeitig auch seinen, in Anführungszeichen, Sklaven ausgepackt hat, Virgil,
Genau.
angeblich eben benannt nach Virgil Runnels, also Dusty Rhodes.
Von Bobby Heenan kreiert.
Im Gegenzug als Virgil, also der Wrestler Virgil, später zur WCW gewechselt ist, hieß er dann Vincent, benannt nach Vince McMahon, und später auch nochmal Shane, benannt nach Shane McMahon, der halt irgendwo so die Marionette in diesem Kleinkrieg halt war, irgendwo so der kleine Bauer, der da hin und her geschoben worden ist.
Genau.
Und ich denke, über den WWF-Run braucht man sonst gar nicht so viel sagen. Dusty hat halt in der Retrospektive auch gesagt, diese 1,5 Jahre mit den Polkadots, das war nicht wirklich cool. Ich habe es trotzdem zum Laufen gebracht. Und für mich persönlich ist meine WWF-Zeit die Zeit vorher gewesen, die bei der WWF. Und ja, 1991 war das Ganze dann auch schon wieder zu Ende.
Wobei man trotzdem sagen muss, wir haben über das Theme schon geredet, über die Einzugsmusik, die hätte es halt nicht gegeben, wenn es den zweiten Run nicht gegeben hätte.
Eben.
Und deswegen, alleine dafür ist es doch auch schon wieder gut. Also, das ist wirklich eines der besten Themes, und das ist das für die Ewigkeit. Und ich glaube auch bis heute noch, wenn wir jetzt so zwischendurch dann mal Dusty Rhodes sehen oder gesehen haben, und diese Musik kommt, dann ist das irgendwie schon, man hat ein Lächeln im Gesicht. Ob man ihn per sofort erkennt oder ob man den Kerl da auch wirklich überhaupt kennt, aber das Lied wirkt trotzdem.
Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, zwischen all den bunten Charakteren, die wir Anfang der 90er in der WWF hatten, da fällt Dusty jetzt mit seinen gelben Punkten jetzt auch nicht so krass auf.
Nur wenn man ihn halt vorher gesehen hat, was er, wie er halt aufgetreten ist, obwohl man auch sagen muss, dass er eine Zeit lang ja auch diese ähnlichen Ric Flair-Roben hatte, ne? Und das ja jetzt auch nicht zwangsläufig, ja, wie sagt man denn, nicht auffällig, möchte ich mal sagen, ist. Ja? Also ob er jetzt Glitzer mit hier einer Boa und da einer Boa und diesem komischen Hut da rumläuft, oder ob er jetzt Polka Dots trägt, ja gut. Ne? Ist auch nicht so unterschiedlich. Natürlich, klar, du machst dich automatisch ein bisschen über die Historie lustig, die Dusty Rhodes hatte. Aber wir haben es vorher gesagt, er hat eben auch aus diesen Polka Dots was gemacht. Und so hat zum Beispiel auch Ted DiBiase mal gesagt, und Arne Anderson war es auch, Leute, der hat Polka Dots wirken lassen. Und zwar in dem Ausmaß, dass Leute sich nicht mehr schämten, im Publikum genau das Gleiche anzuhaben. Nur weil sie ähnlich aussehen wollten wie er.
Eben.
Ja.
Ein Mann des Volkes.
Und das ist dann auch schon sehr, sehr wichtig in der Wirkung des Dusty Rhodes.
Dann geht es zurück zur WCW.
Ja.
Er hat wieder das Booking übernommen. Was ich interessant finde, in der ganzen Zeit, die er bei der WCW war, hat er relativ wenig aktive Matches bestritten. Es war vielleicht noch eine Handvoll oder allerhöchstens 10 Matches oder sowas, ne?
Ja.
Die er da aktiv dann noch im Ring stand. Da hat er dann effektiv in der Zeit danach fast mehr gewrestelt als in den 10 Jahren, die er bei der WCW noch war.
Das stimmt.
Booking hat er wieder übernommen, wie gesagt. In Folge von diesem Booking oder von der Booking-Übernahme 1991 hat es dann ein größeres Zerwürfnis gegeben mit Ric Flair, was dazu geführt hat, dass Ric Flair zur WWF gewechselt ist
Ja.
und den Titel mitgenommen hat. Den WCW World Title.
Genau, den Big Gold Belt, wie er dann bei WWE hieß.
Den Real World Title, wie er es bezeichnet
Ja,
hat.
genau. Genau.
Ja, und dann ist er auch relativ schnell Kommentator gewesen bei der WCW. Und
Genau.
jetzt im Nachhinein, ich habe mir vor ein paar Monaten, was war das? War ein Starrcade 95 müsste es gewesen sein, angeschaut.
Okay.
Roter Faden der Show war WCW versus New Japan.
Alright.
Und am Kommentar Tony Schiavone, Bobby Heenan und eben Dusty Rhodes. Und Bobby Heenan hat die komplette Show durch nichts anderes gemacht, als Dusty Rhodes zu provozieren. Immer hier Richtung Texas und gegen Amerika und halt den klassischen Heel Bobby Heenan halt raushängen lassen. Und Dusty war, also entweder ist er großartiger Schauspieler am Kommentar oder er war wirklich legit angepisst. Er ist so ein stolzer Amerikaner gewesen, glaube ich, das war legit.
Ja, wie gesagt, die mochten sich halt auch wirklich nicht, ne?
Ja, weißt du, das ist halt genau das Gleiche, was wir letzte Woche oder was wir neulich bei der Paul Heyman Geschichte schon erzählt haben mit Heyman und Ross, die sich ja, wo Heyman auch versucht hat, Jim Ross irgendwo unter die Haut zu kriechen, um das Beste aus ihm rauszuholen.
Ja.
Und genau so hat es halt Heenan hier auch gemacht bei Dusty. Wobei ich jetzt hier ein bisschen Kritik anbringen möchte, Dusty am Kommentar finde ich sehr grenzwertig.
Ja.
Also ich kann mir sehr gerne eine Dusty-Promo anhören, weil das Ganze ja auch irgendwo zielgerichtet ist. Aber wenn du dir jetzt den ganzen Pay-Per-View anhörst mit Dusty im Kommentar, es ist sehr anstrengend teilweise.
Finde ich auch. Was schade ist, aber er ist halt eher ein Promomensch und kein Storyteller. Ja? Ist halt ein Unterschied. Also, es gibt Leute, die beides gut können, aber die wenigsten. Also Bobby Heenan und Paul Heyman wären so zwei, die mir automatisch einfallen würden, die das konnten oder können. Und darüber hinaus wird es schon schwierig. Vielleicht noch ein Jim Cornette. Aber dann muss man schon überlegen. Bei Matt Striker ist es für mich so, der kann gut kommentieren, aber kann nicht so gut Promos halten. Aber hat auch nicht viel Möglichkeit gehabt, gute Promos halten, muss man auch wieder sagen. Vielleicht kann er Promos genauso gut. Aber der ist halt ein toller Kommentator. Jim Ross das gleiche. Ist am Kommentar wunderbar, wenn er dann mal versucht, irgendwelche Promos zu machen. nicht so.
Ja, Jim Ross funktioniert halt
Das
auch nur, wenn er wirklich halt Jim Ross sein kann, der Play-by-Play-Guy.
ja.
Da gab es
Das
ja auch
kann
mal
ich
den
auch gut
Versuch
sehen.
mit dem Heel Jim Ross damals in der Attitude
Ja,
Era, das ging gar nicht.
das meine ich gerade, ne? Also, oder auch, wo er dann ja, wie war das? Also, dass er da einfach von Vince verarscht wird, dass er da in den Ring gestellt wird und Promos halten musste, halt ihm seine Defizite aufgezeigt wurden. Dann kam es eben auch wirklich raus, dass er das nicht konnte. Er hätte ja auch allen zeigen können, von wegen jetzt erst recht. Aber er konnte es halt nicht. Und deswegen wirkte das halt auch zum Teil wirklich, ja, lächerlich, möchte man sagen. Aber so ist das eben dann beim Wrestling. Und das hat er auch relativ schnell gemerkt, dass dem dann nicht ganz so gut ist. Obwohl er immer wieder auch zurück ist zum Kommentar. Also immer mal wieder. Ne? Aber ich denke, Sven, wir können sagen, die wirklich aktive Zeit Wrestling endete eigentlich kurz nach dem Rumble 91. Denn von da an nur noch Gelegenheitsauftritte mit mehreren Auftritten pro Jahr.
Genau. Also das letzte Match, was er dann bei der WCW hatte, war ja dann zum Ende der WCW zusammen mit seinem Sohn gegen Jeff Jarrett und keine Ahnung, Partner ist mir gerade entfallen. Ja, also hier Dusty und Dustin, ähnlich wie 10 Jahre vorher im Endeffekt. Ja, das war dann im Endeffekt auch schon das Ende der WCW-Zeit. Und dann halt, wie gesagt. Du nennst die Liga und er war da. Er war bei ECW, hat Steve Corino overgebracht.
Ganz wichtig,
Ganz, ganz wichtig.
einer der Stichpunkte, die ich mir hier gemacht habe, weil ich bin ja nun mal Steve Corino-Fan und das ist, wie gesagt, ich hab mir so Gedanken gemacht und habe mir sofort alles, was mir in den Kopf gekommen ist, was ich in dieser Ausgabe hier drin haben möchte, habe ich mir aufgeschrieben und habe dann entsprechend Material geguckt und habe ergänzt, was entsprechend mir nicht sofort eingefallen ist, sondern eben Stück für Stück. Und der zweite Stichpunkt, den ich gemacht habe, ECW mit Steve Corino bringt ihn erstmals over, macht ihn relevant, Limp Bizkit-Konzert. Das ist so die Assoziationskette, die ich gebaut habe. Wer sich erinnern kann, wie das da war, oder wer das vielleicht auch gar nicht kennt, kann ich ja kurz mal abreißen. Es gab die Fehde, dass Steve Corino gegen alles, was Hardcore ist, war bei ECW. Hardcore sei böse. Und eben nicht nur Hardcore Wrestling, sondern auch Hardcore Musik, / Limp Bizkit, die ja damals, ja, over as fuck waren. Limp Bizkit. Und auch eine meiner persönlichen Lieblingsbands, wer das weiß, vielleicht aus meinen zwei Autos, die ich gefahren bin, waren auch jeweils Limp Bizkit-Aufkleber hinten in der Heckscheibe. Und das ist irgendwie etwas, was dann stecken bleibt. Denn Steve Corino hat es in der Zeit trotz dieser vielen Matches, auch guten Matches, mit diesem King of Old School-Gimmick nicht so richtig geschafft, mit dem Publikum zu klicken. Aber wer ihn relevant gemacht hat und vor allem dann auch bedeutungsvoll gemacht hat und nicht nur eben den Titellauf, sondern ja, das Interesse in dieser Fehde war und vor allem auch national gesehen, nicht nur das ECW-Publikum, sondern auch andere Leute hatten Interesse an Steve Corino auf einmal. Das hat Dusty Rhodes bewirkt, dadurch, dass sie eben mehrere Rededuelle hatten und eben auch Corino mehrere Elbows und vor allem auch Bionic Elbows abbekommen hat. Und ja. Das ist eine dieser ganz, ganz wichtigen Geschichten, die auch Steve Corino bis heute sagt, der Kerl hat mich kreiert. Auch wenn es nicht so ist, aber er hat ihn relevant gemacht. Ne? Und daraufhin ist ja erst der Stern des Steve Corino ja richtig zu steigen begonnen. War nicht richtig deutsch, aber macht richtiges Deutsch und habt ihr auch eine Aufgabe. Ne? Also das ist auch eine der Sachen, die mir persönlich sehr wichtig waren, weil ich eben großer Fan von Steve Corino bin. Ne? Ja, obwohl ich es damals ein bisschen komisch fand, muss ich auch sagen. Also zu der Zeit wirkte es auf mich schräg. Rückwirkend sage ich, wie gut das eigentlich war.
Ja, wobei man sagen muss, die Argumentation von Steve Corino war schon nachvollziehbar damals. Weil, wenn du dir Matches anschaust von Dusty aus seiner besten Zeit, der hat er in jedem Match gesuppt wie Sau. Und der war ja Hardcore, bevor Hardcore Hardcore war eben, ne?
Genau.
Und insofern kann man da schon sagen, dass Steve Corino, der Hardcore komplett abgelehnt hat, hier praktisch die Wurzel allen Übels für sich entdeckt hat, und das war eben Dusty Rhodes für ihn.
Genau. Das war ja diese Ausgangspromo, wo Dusty Rhodes im Publikum sitzt oder steht. Und dann da, Corino ihn ja oder aus dem Ring heraus, er bewertet ja dieses Limp Bizkit-Konzert, was kurz vorher war, wo Boss Mahoney, Axl Rotten und New Jack damit auftauchen, wo New Jack wieder völlig bekifft war und dann schon im Bild steht, obwohl er gar nicht im Bild stehen sollte, wer sich an erinnern kann. Eigentlich sollten die drei nämlich Corino überraschen, sozusagen, der dann mit Fred Durst, also mit dem Leadsänger von Limp Bizkit, da die Interaktion hat. Und New Jack steht aber hinter Fred Durst, sodass Corino ihn ja schon sieht. Ja, muss aber so tun, als ob er ihn nicht sieht. Also, ja, New Jack halt. Darauf reagiert er halt in dieser Promo und dann erkennt er halt Dusty Rhodes im Publikum und bedankt sich mehr oder weniger bei ihm, bei Dusty Rhodes, dass er das Wrestling hat verkommen lassen. Und darauf baut diese ganze Fehde dann ja auch auf. Richtiges Match, doch, gab es. Aber es ging halt mehr um diese Interaktionen der beiden. Die Rededuelle. Die waren auch richtig, richtig gut. Und von denen hat auch Steve Corino wahnsinnig viel mitgenommen. Wo er ja selber sagt, der Kerl hat mir dann ja so viel beigebracht. Dann hinter den Kulissen. Ne? Was gehört dazu? Was muss man machen? Was, ne? Where is the money? Aber ja, all das ist entsprechend natürlich wichtig für Steve Corino und einer von denen, kann man sagen, die Dusty Rhodes vorangetrieben hat. Wenn wir jetzt solche Namen nehmen, dann müssen wir auch ganz klar Ric Flair zum Beispiel sagen. Die ohne Dusty Rhodes halt nicht so groß geworden wären, wie sie jetzt geworden sind. Viele weitere natürlich, aber lass uns mal den zwei Namen, vielleicht gucken, machen wir das ja nochmal ein bisschen runter. Aber das sind ja schon zwei Riesennamen, ne?
Ja, sagte ich ja am Anfang schon, dieses gegenseitig Hochpushen von Flair und Dusty
Genau.
ist halt so der rote Faden durch die Karriere. Die sind ja immer wieder aufeinander getroffen. Immer wieder. Zu allen möglichen Stadien ihrer Karrieren.
Und da übrigens eine der weiteren Anekdoten, die ich hier auf meinem Zettel habe, Stardust. Denn der Name Stardust, den aktuell ja Cody Rhodes trägt, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie es mit Cody Rhodes im WWE-Produkt weitergeht, wenn er dann wieder da ist. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn den hat Dusty Rhodes in seiner Karriere schon benutzt als Spitzname. Und es wurde damals sogar eine Airline danach benannt, die dann Stardust Airline hieß, woraufhin Ric Flair wohl wahnsinnig eifersüchtig auf Dusty Rhodes bzw. auf diesen Namen Stardust gewesen sein soll, weil er wäre doch der große Star. Warum wird denn jetzt etwas nach Dusty Rhodes benannt? Ja, und das wusste ich zum Teil gar nicht. Also, dass Dusty schon mal ein Stardust war. Also man denkt immer, man kriegt sowas mit, ne? Wahrscheinlich hat man es sogar mitbekommen. Hat es aber wieder vergessen. Und als Stardust dann da war, hat man es aber nicht auf dem Radar gehabt, dass Dusty Rhodes mal ein Stardust war, ne? Und jetzt in der Vorbereitung auf diese Sendung ist das eine der ersten Sachen, die mir begegnet sind, ist Stardust. Also Dusty Rhodes Stardust. Und schon völlig verrückt manchmal. Aber natürlich deswegen auch kann man sagen, denke ich, erklärt sich von alleine, dass der Name, den Cody Rhodes da gewählt hat, nicht ganz ohne Grund gewählt wurde. Und nicht nur, dass Dust drin haben sollte, sondern tatsächlich genau dieses Wort eben auch schon in der Karriere des Vaters wichtig war. Entweder durchs Gimmick oder durch die Benennung der Airline.
Da schließen sich wieder Kreise.
Genau. Aber wir müssen halt schauen, wie es mit Cody und auch Dustin natürlich weitergeht. Wenn man mich halt fragt nach Lieblingswrestlern, ist es bei mir tatsächlich eher so, dass ich von den Dreien, also Dusty, Cody und Dustin, ich persönlich Dustin am liebsten mag. Also, das ist so einer meiner persönlichen Lieblingswrestler. Mit Barry Windham auf einer Stufe, die ich für absolut unterbewertet auch zum Teil halte. Und ja, aber Dusty ist halt der Promo-Gott, ne?
Also Goldust meinst du?
Ja.
Ja, ist halt irgendwo so ein natürliches Talent und das hat Steve Austin im Podcast auch schon gesagt, dass er Dustin ja auch relativ früh in der Karriere getroffen hat und dass er damals eben schon festgestellt hat, wie gut Dustin Runnels überhaupt ist.
Ja.
Er war ja auch immer bei WCW als The Natural angekündigt.
Genau.
Und das große Problem, was halt Dustin immer hatte, war, dass Dusty halt der charismatische Star war, der ihn überstrahlt hat. Und dass Dustin im Endeffekt erst dann den großen Durchbruch geschafft hat, als er im Endeffekt das komplette Gegenteil vom Common Man geworden ist. Mit Goldust.
Genau. Aber es gab ja auch richtig privaten Ärger in der Rhodes-Familie über Jahre. Dann ja sogar so weit, dass es ins Produkt der WWE getragen wurde, als nämlich Goldust, der dann eine Zeit lang Tough Cup war, also die Artist formerly known as Goldust, und dann auch in einer Raw-Sendung in einem Match gegen Bradshaw, glaube ich, Dusty Rhodes war. Eine Promo im Dusty Rhodes-Stil hielt, dass er der Beste aller Zeiten ist und alles, was er da raus rausgehauen hat. Und dann halt zur Dusty Rhodes-Musik das Match gegen Bradshaw bestreitet. Woraufhin dann einer der Kommentatoren, ich sage mal Jim Ross, ich weiß aber nicht ganz genau, und Jerry Lawler hat sich die ganze Zeit wahnsinnig darüber amüsiert, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich habe auch die Erinnerungen darüber, dass dort gesagt wurde, dass man sich mit Dusty Rhodes über dieses Geschehen geeinigt hätte und er am Telefon wohl gelacht hätte. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das ist meine Erinnerung so, dass das da gesagt wurde in diesem Match. Aber natürlich ging das davon aus, dass Dustin seinem Vater halt einen reinwürgen wollte. Also, ja, aber das hat sich ja, wie wir wissen, über die Jahre dann wieder geklärt. Nicht per sofort, sondern erst als Dusty dann wieder bei der WWE war.
Ja, im Endeffekt können wir auch da gleich hinspringen, chronologisch, weil zwischen Ende WCW und kurzer Aufenthalt bei ECW war er, wie gesagt, bei so ziemlich jeder Liga, die du dir vorstellen kannst, von Ring of Honor. TNA war da ein paar Jahre als Booker, hat, glaube ich, dort auch das Lockdown-Konzept eingeführt. Das wäre insofern logisch, weil er ja auch der Erfinder der Wargames ist. Also insofern same shit, nur only mit einem Ring. Und dann 2005 ging es dann auch zurück zur WWE mit dem Legendenvertrag. Und seitdem war er dann da.
Genau.
Das Spannende ist, ich habe mir ein Interview von ihm angehört, was im Jahr 2005, so im Frühjahr müsste das gewesen sein, gehalten wurde, wo er eben noch bei TNA war und das Produkt gehypt hat, wie sonst was, und gesagt hat, dass WWE auf ihn zugekommen wäre und ihn angeboten hätte, ihn in die Hall of Fame aufzunehmen. Was er damals aber abgelehnt hat, weil er sagt, ich stehe hier voll und ganz hinter meinem Produkt. Wir haben hier die Möglichkeit, was richtig Großes zu erschaffen mit TNA. Und ein halbes Jahr später war er dann bei Vince wieder unter Vertrag.
Und
Und
2007 in der Hall of Fame.
ganz genau. Er hat allerdings auch, und das muss ich ihm hoch anrechnen, in eben demselben Atemzug noch gesagt in dem Interview, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Never say never. Tja, und ein halbes Jahr später war er wieder bei der Konkurrenz.
Aber so ist
Aber
Wrestling.
das ist Wrestling. Und
Ja.
das macht ihn aber auch irgendwo sympathisch, dass er eben sagt, ich verschreibe mich jetzt, im Hier und Jetzt, voll und ganz meinem Produkt. Aber wenn sich andere Optionen ergeben oder wenn das Ganze sich nicht so herausstellt, wie wir das alle gemeinsam planen, dann bin ich halt weg. Kann man auch wieder so
Also,
Richtung Ego-Booking schieben, ja,
ja.
aber
Ja,
es ist halt vor allem menschlich.
und es ist konsequent.
Wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was deine Firma mit dir macht, gibt
Genau.
es zwei Möglichkeiten. Entweder du hältst die Fresse und akzeptierst es, oder du ziehst deine Konsequenzen.
Genau. Und wenn es um Hall of Fames geht, ist es ja schon so, dass man auch sagen muss, dass nicht nur, ja, dass nicht nur Dusty Rhodes aufgenommen wurde von eben Dustin und Cody, sondern er ja auch viele Laudatios, heißt das so? Ja, ich glaube schon.
Jetzt
Mach richtig
schon.
das Deutsch raus. Jetzt schon, genau. Neologismus, ole ole. Selber auch, welche viele gehalten hat. Ja, also mir fallen jetzt gerade auf Schlag, fallen mir jetzt die Fangs und die Horsemen ein. Hat er noch mehr gemacht, oder?
Was er betonte, was ihm ganz wichtig war, ist, dass er Eddie Graham aufgenommen hat. Eben
Okay.
seinen Mentor.
Ja.
2008.
Ja.
Und die Road Warriors hat er auch noch aufgenommen.
Die Road Warriors, richtig, richtig. Also das sind ja schon vier richtig große Namen. Und vor allem ist da auch Terry Funk interessant, weil die beiden sich ja eigentlich auch gar nicht mögen. Aber das ist Wrestling. Das ist dabei relativ egal, Denn wer kann dir die bessere Geschichte oder wer kann dich besser in Rage gerade bringen und dich darauf freuen, dass gleich Terry Funk reden wird, als jemand, der ihn oder die sich seit fast 30 Jahren nicht ausstehen können? Und das merkt man nicht mal richtig in der Promo oder in dieser Laudatio.
Die Four Horsemen, Aufnahme war so ein Schmunzler, als er sich beworben hat um eine Ehrenaufnahme in den Four Horsemen.
Genau. Ja.
Das fand ich sehr, sehr, sehr schön.
Genau, Ahn und Flair sollten die vier Finger hoch machen, ne? Und also wenn sie jetzt nicht gegenreden, dann erklärt er sich jetzt selber als Ehrenmitglied oder so. Und die haben nicht gesprochen und ja. Naja, kann man schon mal so machen. Ja, das ist die ganz grobe Karriere des Dusty Rhodes. Aber es gibt jetzt auch so viele Sachen
Ich
zwischendurch,
meine,
die
der letzte
man.
Schritt war ja dann, dass er NXT übernommen hat, ne?
Genau,
Beziehungsweise bei NXT dann so stark eingesetzt worden ist.
Genau, das würde ich gleich noch weitermachen.
Okay.
Aber ich würde erstmal noch so ein paar kleine Anekdoten, die ich noch habe, so dazwischen, die man ruhig einbeziehen kann. So ein paar Schmunzeln natürlich auch, weil das meiste davon ist eben genau das, dass es zu einem Schmunzeln führt. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte darüber, über das erste Treffen von Dusty Rhodes und Roddy Piper. Hat Dusty Rhodes auch bei einem dieser Legends Roundtable, ich weiß nicht ganz genau, wie die Dinger heißen. Legends of Wrestling heißen die, glaube ich, diese Roundtables. Müsste ich jetzt auch stehen für, will ich aber jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich habe die im Regal stehen. Aber da ging es darum, wie sich Dusty Rhodes und Roddy Piper das erste Mal getroffen haben. Und zwar waren dort Murdoch und Rhodes und haben den noch etwas schwereren Ric Flair ins Wrestling eingeführt und wollten ihm gerade drei Golfbälle in den Arsch schieben. Ja. Und hatten halt schon Vaseline und alles sowas vorbereitet. Jetzt überlege ich gerade, wie er das erklärt hat. Ich glaube, Ric Flair beschwerte sich darüber, dass er Hämorrhoiden hätte. Und ich glaube, Dick Murdoch war es, der gesagt hat, wir haben da ein Rezept dagegen. Ich glaube, so muss das ungefähr. Ich hoffe, ich erzähle es richtig. Aber die Grundsituation ist trotzdem die, dass Dusty Rhodes und Dick Murdoch gerade dabei waren und auch schon mehr oder weniger dabei waren, wohl Ric Flair Golfbälle in den Arsch zu schieben, als Roddy Piper kam und so in den Raum guckte, der auch noch jünger ist, ne, als die anderen beiden, also Murdoch und Rhodes, und auch, ich glaube, auch jünger als Flair, oder? Muss er eigentlich.
Ja,
Ungefähr doch.
paar Jährchen.
Und wollte sich halt vorstellen und mit so ganz schüchternem Blick soll er wohl gesagt haben: Hi. I'm Roddy Piper und ging einfach wieder. Und sagt er, diese paar Sekunden sind das erste, so hat mich Roddy Piper kennengelernt. Ja. Kann man machen, ne? Also, wie gesagt, solche Anekdoten, glaube ich, sollten in so eine Sendung auch mit rein, weil es eben dann auch, ja. Das ist hier dieses, was so wie die WWE das gemacht hat. Man zelebriert Dusty Rhodes und man ist nicht unbedingt traurig, ne? Man versucht irgendwie sich die Gedanken oder die schönen Gedanken dann zurückzurufen und was man nicht alles dann gehabt oder nicht gehabt hätte, wenn er nicht da gewesen wäre, ist halt auch viel wichtiger dann, ne?
Er war ja auch derjenige, zum Beispiel, als er WCW-Booker war, Stephen Regal, also William Regal, verpflichtet hat, in die USA rübergeholt hat. Regal, der bis dahin halt nur den europäischen Stil gewrestelt hat, oder fast nur, und dann sich eben Dusty vorstellen wollte und ins Büro von Dusty reingegangen ist und Dusty als Booker dann da saß, als stolzer Texaner, nur bekleidet mit seinen Cowboy-Stiefeln und sonst nichts. Was bei der Figur von Dusty Rhodes wahrscheinlich ein Anblick für die Götter gewesen sein muss. Und Regal, ich kann mir dieses besmirched Gesicht da richtig vorstellen, wie er sie eben sich kurz vorstellt und dann direkt rückwärts wieder zur Tür rausgeht.
Tja, der Dusty. Ich habe noch mein fünfter Gedanke, den ich mir aufgeschrieben habe, so aus dem Gedächtnis heraus, war bei der WWE dann schon. Und zwar Backstage-Segmente, als Dusty Rhodes ein Guest-Host von Raw war.
Mit
Und
DX?
da gab es mehr, genau, da gab es mehrere Backstage-Segmente mit der DX. Und die ich alle zusammen, es müssten drei oder vier gewesen sein, die ich alle zusammen echt wahnsinnig lustig fand. Zum einen die Cheap Plugs, die dann so Dusty Rhodes und Shawn Michaels und Triple H sich halt sich unterhalten und dann gefragt wird, was machen Sie jetzt eigentlich? Ja, man könnte ja The Rise and Fall of WCW gucken. Und dann halt Sean mit seinem, meinst du, diese DVD? The Rise and Fall of WCW, die ist übrigens überall, bla bla bla. Ja. Und schon dann in dieser Haltung versteinert und so bleibt. Und dann Dusty Rhodes aus dem Nichts kommt. Oder ihr kauft einfach die Dusty Rhodes Story, The American Dream. Und dann auch ein bisschen so versteinert. Und dann Triple H meint, Jungs, ihr seid echt armselig. Was macht ihr hier? Solche cheap plugs, Sean. Das kenne ich ja von dir, aber Dusty, wirklich? Und dann guckt er in die Kamera. Aber wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr ja auch The New and Improved DX kommen. Und ich finde das halt sehr, sehr lustig. Und dann gibt es ja dann, also dann geht es weiter irgendwie, diese Segmente. Dann gibt es das mit dem, wo sie dann Rise and Fall of WCW gucken. Und wo es dann darum geht, dass gerade der Fingerpoke of Doom kommt.
Wer bockt den
Und Sean,
Scheiß?
genau, Sean guckt Dusty an. Das hast du, so einen Quatsch hast du gemacht? Und dann sagt Dusty, nicht so ganz, das war einer eurer Freunde, Big Sexy. Ja? Und dann, wie sich Hunter und Sean angucken, na gut, dann ist es gar nicht so schlecht. Und dann halt so dieses Gespräch weitergeht und die sich unterhalten darüber, wann denn die WWE wieder der WCW den Arsch getreten hat oder ist. Und es dann heißt, ja, hier bis 96 bis 98, das war die Phase, wo die WCW so ganz oben auf war. Und dann fragt Dusty und Sean, wo warst du denn da? 96 bis 98, da war ich WWF-Champion. Und dann die Frage, wann ging das denn wieder aufwärts für die WWE? Ja, so nach WrestleMania 14. Und Dusty guckt ihn an, und wo warst du da? Ja, 4, 5 Jahre verletzt, ne? Also, ist schon sehr, sehr lustig. Aber das Highlight für mich ist das Abschlusssegment dabei, wo es nämlich darum ging, dass sich die drei darüber unterhalten, was eigentlich der Shockmaster war. Und HBK dann fragt, das kenne ich nicht, wer ist das? Muss man den kennen? Und dann beschreibt Hunter den. Das war jemand, ein dicker Mann, der hatte einen Stormtrooper-Helm auf, ist irgendjemand auf die glorreiche Idee gekommen, den anzusprühen, den nichts mehr sehen zu lassen und dann eine Stimme aus dem Off halt reden lassen. Triple H. Ja, genauso wie das, was hier gerade ist. Shawn Michaels. Wir beide waren auch da, sagt Shawn Michaels. Und ja, dann fährt die Kamera so ein bisschen nach links und da hast du wieder diese Wand und es macht Puff. Ja, es passiert wieder nichts, genauso wie damals. Der Shockmaster, also ein Wesen, dicker mit dem Helm, gleicher Helm wahrscheinlich sogar, keine Ahnung, fällt durch eine Wand und steht wieder auf. Und Shawn Michaels guckt sich das so an. Ah, ich bin ganz froh, dass ich das damals nicht gesehen habe. Und dann ist es halt, fährt die Kamera nochmal weiter nach links und dann redet diese Stimme halt irgendwie, also. Voice-over dich sozusagen selber und die Kamera fährt mit nach links und da steht Arn Anderson. Herrlich. Also so wie das Segment damals war, ne? Dass Tugboat / Typhoon halt durch diese Wand bricht, also Fred Ottman und der Helm runterfällt und er kurz zu sehen ist und Dusty Rhodes halt, Arn Anderson das Ganze halt gevoice-overt hat und das hat die WWE nachgestellt und ja, schon sehr, sehr lustig. Also eine der lustigsten Situationen aus dem Wrestling, die gar nicht lustig sein sollte, rekreiert und nochmal lustig gemacht. Das sind so Sachen, die ich dann. Das ist so, sowas, an das erinnere ich mich, wenn ich an Dusty Rhodes denke. Und dann sind es gar nicht zwangsläufig die Hard Times oder die ganzen starken Promos aus der früheren Zeit, sondern ich mag auch diesen Humor. Ja. Also beides. Ja. Was hast du noch? Dann würden wir, wenn du jetzt noch irgendwie was hast, jetzt, sonst gucken wir mal auf NXT.
Was für mich noch so ein finales großes Highlight war die Fehde 2013 Rhodes Familie gegen Authority. Ich weiß nicht mehr, ob die damals schon Authority hießen oder eben auch nicht. In Form von Cody und Dusty gegen Shield, wo dann auch Cody und Dustin, Cody und Goldust gegen Shield, wo dann Dusty eben auch mit rauskam, wo die beiden Rhodes-Brüder ihre Jobs zurückgewonnen haben bei Battleground 2013. Dusty, meine Güte, mit dem Gürtel noch aktiv geworden ist und den Dean Ambrose noch rübergezogen hat. Das war ein richtig, richtig schöner Feel-Good-Moment. Ein richtig klassischer Dusty Rhodes-Moment. Feel Good Moment.
Ja.
Und für mich ist so ein richtig guter Call am Ende von dem Match, the good guys win. Und das ist so einfach die Aussage, aber so treffend in dem Fall. Und das ist für mich immer so der letzte richtig große Moment von Dusty Rhodes
Ja.
in der WWE.
Und wenn wir jetzt gucken, Money in the Bank, ja, war dann die erste Show nach dem Tod von Dusty Rhodes. Und wir haben es ja in dem Podcast auch schon gesagt, und ich habe es auch vorher das ein oder andere Mal, wo es halt passte, untergebracht. Entschuldigung, das Dusty Finish mit dem vermeintlichen Ende des Faces und dem dann aber tatsächlich Reverse Decision und der Heel gewinnt irgendwie. Finde ich halt, habe ich im Podcast ja gesagt, in dem Roundtable, fand ich halt sau stark, dass man das gemacht hat beim Event.
Ich glaube, das war auch ein spontanes Umbooking.
Kann passieren, ja.
Also ich vermute, dass das Page das Match auf alle Fälle verloren hätte. Unklar, wie auch immer.
Ja.
Aber dass man dann eben spontan Dusty Finish draus macht, das war für, oder dass man Dusty Finish draus macht, war für mich eine spontane Entscheidung.
Die man wahrscheinlich auch wirklich 4 Tage vorher, das kommt man ja nicht ahnen. Also warum sollte es sonst wirklich so gemacht werden, ne? Wahrscheinlich hat man ein Match auf der Card gesucht, wo es am ehesten passt. Und warum nicht die Frau, die auch sehr viel von Dusty Rhodes profitiert hat, nämlich Paige,
Die ja unmittelbar
dort
vorher noch in
dann.
der Promo drauf eingeht und das Match
Genau.
Dusty widmet.
Genau. Und die natürlich auch dadurch eine ganze Menge ihm zu verdanken hat und der dann auch so ein Spot nicht wehtut, sondern er sogar noch richtig Spaß macht und sie sich dadurch auch noch geehrt fühlt, vor allem weil sie ihn ja damit ehrt. Egal ob Sieg oder Niederlage. Denn auch das ist wieder Wrestling. Das geht ja um den Spot, um die Wirkung dessen, was man gerade zeigt. Und es geht nicht zwangsläufig darum, ob jetzt gerade Nikki oder Paige gewinnt, sondern es geht um den Dusty Rhodes Spot. Und in dem sind halt jetzt in dem ganz speziellen Fall die Damen beteiligt. Und ich glaube, da waren sich alle drei, auch weil ja Brie mit involviert war, die werden sich alle drei wahnsinnig geehrt gefühlt haben, dass sie das gerade machen dürfen. Ne? Auch wenn es natürlich inzwischen relativ Standard-Finish ist im Wrestling. Das so aussehen lassen, ob der eine gewinnt, dann der andere gewinnt. Aber das ist halt etwas, was Dusty Rhodes in seinen eigenen Matches, entweder er war selbst mitbeteiligt, dass er dann gewonnen hat, dann aber rauskam, dass der Heel eben doch irgendwie gewinnt, weil irgendwas nicht ganz in Ordnung war, der Ref, der ursprünglich da war, gar nicht gezählt hat und irgendwie sowas alles. Das ist alles Dusty Finish. Ja? Und ja, warum denn dann nicht auch bei der ersten Show, um ihm da auch so ein bisschen Tribut zu zollen, möchte ich mal sagen. Ja? Genauso stark fand ich die Bilder dann auf dem WWE-YouTube-Kanal, gibt es ja auch das von NXT, wo dann Hunter redet und bei der WWE selbst, das war ja dann Raw nach Money in the Bank, wo dann der ganze Kader auf der Rampe steht, ne? Das sind halt auch so Sachen, die, sowas gefällt mir dann auch, wo man dann wirklich die Reaktion sieht. Und wir haben über Renee Young beim Roundtable geredet, die im Kickoff halt sich nicht mehr zusammenreißen kann und wirklich, während sie redet, anfängt zu weinen. Und ich fand das so toll. Ja, also ganz ehrlich, das ist Menschlichkeit und so erklärst du eine Situation viel, viel besser, ohne es tatsächlich ursprünglich mal so gewollt zu haben, als du es vielleicht hättest planen können.
Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt im Best in the World Review auch besprochen. Ich habe es noch nicht gehört. Hat der Moose auch den Bionic Elbow ausgepackt?
Genau.
Als
Und dann mit
Dusty
dem
Rhodes
Strut noch
gewonnen hat.
hinterher.
Genau. Also auch vorher mit dem in der Luft rumfuchteln. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt.
Flip, Flop and Fly.
Genau.
Genau. Das ist halt eine der Dusty-Aktionen, ne? Neben dem Bionic Elbow. Was ja irgendwie auch alles zusammengehört. Ja, gut. Hast du noch etwas aus der Dusty-Karriere oder wollen wir auf NXT mal gucken?
Gehen wir zu NXT.
Dann, ja, ist die Frage, die das Wrestling jetzt nachhaltig beantworten muss, was bewirkt der Todesfall von Dusty Rhodes tatsächlich für NXT, Sven?
Ich hoffe erstmal kurzfristig ist es natürlich eine richtig starke Einschränkung.
Ja.
Ich hoffe und ich gehe eigentlich davon aus, dass du mittel- und langfristig das kompensieren kannst, weil das Performance Center so voll ist mit wirklich qualitativen Trainern, dass du da das Handwerk auf alle Fälle weiter ordentlich lernen wirst. Die Frage ist halt, ob jemand die Lücke schließen kann, die Dusty Rhodes charismamäßig da reist. Und die kann man eigentlich nur mit Nein beantworten. Weil Dusty ja nicht nur eben das fachliche Handwerk des Promo-Haltens praktisch den Leuten beigebracht hat, sondern eben, ja, auch wie, where's the money, ne? Ihm praktisch die Message beigebracht hat und praktisch das Ziel, also nicht nur den Weg erklärt hat, sondern auch das Ziel, was sie erreichen müssen. Und ich glaube einfach, dass er da einer derjenigen war, der es wie kein zweiter beherrscht hat. Und verstanden hat. Und gelebt hat. Und ich denke, es wär extrem interessant, sich einfach mal für so eine Stunde so eine Promoklasse anzugucken. Wenn es da vielleicht irgendwelches Archivmaterial gibt. Wie er den Leuten einfach erklärt, wie sie eine Promo zu halten haben.
Also es gibt ja immer wieder dann geleakte Videos davon, ne?
Ja, da stehen ja nur dann die Wrestler da und
Genau, das
halten
sind
ihre
die
Promos.
Ausführenden. Also das, was schon das Ergebnis ist,
Genau,
ne?
aber die Erklärungen von ihm, die wären halt sehr interessant mal zu hören.
Was halt auch eine der Sachen ist, die wir jetzt nicht so richtig untergebracht haben, aber die man hier mal ganz kurz erwähnen kann, Dusty Rhodes hat sich sehr selten, auch als er selber Booker war und als er selber in Verantwortung, egal in welcher Liga und in welcher Position er dann tatsächlich die Verantwortung hatte, hat er sich in den wenigsten Fällen tatsächlich über jemanden aufgeregt. Das heißt, er hat demjenigen immer nur gesagt, du hast das gemacht, aber ich wollte, dass du das machst. Man hat ihn dann aber nicht dafür zwangsläufig kritisiert, sondern hat demjenigen, dem Worker, die Möglichkeit gegeben, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und Steve Austin sagt das einmal explizit und noch irgendwer, ich war gerade nicht auf dem Radar, aber ich hatte aber ursprünglich einen anderen auf dem Radar. Aber die haben dadurch nämlich gesagt, dass sie eben tatsächlich, dass man einen Dusty Rhodes dann nicht enttäuschen möchte, hat man viel eher an sich gearbeitet, als wenn man gerade einen Einlauf bekommen hätte. Und das hat den Wrestler, je nachdem, dem das dann gerade passiert ist, nicht weil sie keine Fehler machen, wurden sie nicht kritisiert, sondern weil sie selber daraus lernen sollten. Sollten Punkt 1 den Fehler selbst erkennen, den sie gemacht haben, weil es ja offensichtlich nicht funktioniert hat, was das die wollte, haben sie nicht hingekriegt. Und dann aber selber drauf kommen, wieso, weshalb, warum, um sich dann, wenn es geklappt hat, dann erst die Wirkung von Dusty Rhodes abzuholen, dass er ihnen erklärt, warum es so besser ist. Und das finde ich etwas, so lernt man, ne? Gibt den Leuten zumindest noch ein, zwei Mal oder ein, zwei weitere Male die Möglichkeit, es selber hinzubekommen. Wenn nicht, dann hilf ihnen halt. Und das hat ja wohl Dusty Rhodes bei NXT auch gemacht. Einer derer, die das häufiger schon gesagt haben, ist halt Kevin Owens. Ne? Der dadurch eine ganze Menge gelernt hat. Oder auch ein Samoa Joe. Nicht erst jetzt bei der WWE, sondern eben vorher schon. Die sind ja nicht zum ersten Mal begegnet jetzt.
Ich meine, wenn du jetzt die ganzen Twitter und sonstigen Veröffentlichungen dir anguckst, die jetzt quer durch die komplette Wrestling-Welt gehen, der Tenor ist immer der gleiche. Egal, ob das jetzt ein Wegbegleiter ist von ihm von damals, Leute von NXT, andere Booker, Vince selber, Bill Apter habe ich gesehen, hat auch was released.
Der traurigste Tag jemals, hat er gesagt, dass die Rhodes ist gestorben.
Also,
Oder ein Video ausgemacht.
egal wen du aus dem Wrestling-Business fragst, alle sind extrem betroffen und es geht halt von allen eben die Grundmessage aus, es ist einer der größten Verluste überhaupt.
Ja. Und man kann, egal in welche Wrestling-Schicht, egal in welche Wrestling-Liga, egal welchem Geschlecht, kann man gucken, irgendwer hat irgendwas Nettes zu sagen und ist betroffen davon, dass die Rhodes gestorben ist. Die, die mit ihm gearbeitet haben, sind wahnsinnig traurig, dass er nicht mehr da ist. Die, die mit ihm befreundet waren, sind wahnsinnig traurig, dass er nicht mehr da ist. Die, die nur wie wir jetzt zum Beispiel auch nur von ihm gehört haben oder auch zu einem gewissen Grad was von ihm gelernt haben oder so, sind wahnsinnig traurig, dass er nicht mehr da ist. Ja, und ich habe mal hier eine Aussage mit reinnehmen wollen, die ich sehr interessant fand, weil sie eine andere Facette gibt als nur dieses, was ich, mein Mentor, mein Trainer, mein Freund ist gegangen und nichts mehr wird sein, wie es vorher war. Dusty Rhodes war einer der größten. Das ist ja immer, der Tenor ist immer derselbe. Ne? Man packt immer nur einen gewissen persönlichen Aspekt mit dazu. Aber zwei, die das, wie ich finde, wahnsinnig gut gemacht haben, waren Sami Zayn und Kevin Owens, die richtig schöne Texte verfasst haben, die man im Internet lesen kann. Und ich lese euch mal jetzt den von Kevin Owens vor und dann Cage Match gibt es den auch übersetzt. Das heißt, ich lese ihn auch nur auf Deutsch vor. Wer ihn im Original möchte, kann einfach auf das Kevin Owens Twitter-Profil und findet den dort auch. Also, Kevin Owens schrieb 2 Tage nachdem nachdem Dusty Rhodes gestorben ist: "Die letzten paar Wochen habe ich mir selber gesagt, dass ich Zeit finden muss, um am Performance Center vorbeizuschauen und mit Dusty Rhodes zu reden. Ich wollte ihm danken für seine Hilfe im letzten Jahr und ich wollte sicher gehen, dass er weiß, wie dankbar ich für die Chance war, mit ihm zu arbeiten. Ich war aber sehr beschäftigt und habe keine Zeit gefunden. Und heute habe ich erfahren, dass Dusty Rhodes von uns gegangen ist. Es gibt keine Worte, um meine Trauer zu beschreiben. Nicht nur, weil ich ihn nicht mehr sehen werde oder mit ihm reden oder mit ihm lachen kann, sondern weil ich ihm nicht mehr sagen kann, wie besonders er für mich war. Heute lade ich euch alle ein, Zeit zu finden, um den Leuten in eurem Leben zu sagen, was sie für euch sind. Man weiß nie, was der Morgen bringt. Ich kann nur hoffen, dass auch wenn ich es ihm nicht direkt sagen konnte, dass die wusste, wie sehr ich ihn und seine Hilfe, Weisheit, Unterstützung und Freundschaft geschätzt habe. Er war anders als jeder andere, den ich in diesem Business getroffen habe, und es wäre eine Untertreibung, wenn ich sage, dass ich ihn immer in Erinnerung behalten werde und die Dankbarkeit für die Ehre, ihn zu kennen. In der Zwischenzeit ist die gesamte NXT-Crew auf dem Weg nach Pittsburgh, wo wir das machen werden, was wir am besten können. Man kann darauf wetten, dass jede Sekunde heute Abend und jeder NXT-Show in dieser Woche dem einzigen wahren, legendären Dusty Rhodes gewidmet werden. Meine Gedanken sind nun bei seiner Familie und Freunden, besonders bei seinen Kindern. Euer Vater war ein unglaublicher Trainer und ein noch besserer Mensch. Er wird sehr vermisst werden, Dusty nannte uns seine NXT-Kids. Nun, ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass von heute an, jede Nacht, geben wir alles für Dusty. Wir werden dich stolz machen, Dream. Danke für die Erinnerung, danke für alles. Viel Liebe, Kevin." Ja, das ist schon tragisch irgendwie, ne? Wenn du dann dir vornimmst, dich mit jemandem zu unterhalten, und wir wissen ja gerade diesen absoluten Durchstartmodus, in dem sich gerade Kevin Owens befindet. Und natürlich ist daran auch ein Dusty Rhodes schuld, ja, in dem Fall wieder ein positives Wort schuld. Ja, und Kevin Owens wollte sich scheinbar bedanken dafür und wollte zu Dusty ins Performance Center, aber das Schedule der WWE hat es nicht zugelassen. Tja, und jetzt ist er wahrscheinlich niedergeschlagen, weil er es nicht geschafft hat, mehr mit Dusty zu reden. Ist traurig, oder? Also,
Es ist sehr schade.
tja. Aber ist eben widerspiegelnd in jeder Aussage dieser paar Worte, die ich da gerade vorgelesen habe, was wahrscheinlich vielen der Wrestler durch den Kopf geht, die aktuell halt viel mehr davon betroffen sind, als wir es je sein könnten, einfach weil sie den Kerl halt so lange täglich um sich herum hatten haben. Ne? Also kann man jetzt auch sagen, Axel Tischer, unser deutscher Vertreter gerade in Amerika bei NXT, hat auch sich an dieser Aktion der NXT-Jungs beteiligt, ist auch dieses Segment, wo die NXTler da auf der Rampe stehen, ist auch Axel zum Beispiel mit drin. Also, ja, gut, man müsste jetzt wahrscheinlich mit Axel darüber reden, aber ich denke, es wird einfach, ich glaube, wir brauchen keinen ausnehmen. Also, jeder wird irgendwas über Dusty Rhodes da in die Richtung zu sagen haben. Und je eher du dann einer von diesen NXT-Kids bist, was ja auch Triple H immer wieder gesagt hat, ja, dann bist du halt jetzt erstmal platt.
Was ich in dem Zusammenhang gleich noch mit einbringen würde, wir haben ja auch unseren Hörern praktisch die Gelegenheit gegeben, sich noch zu äußern auf Facebook. Und wir haben zwei kurze Kommentare dazu auch noch zurückbekommen. Die würde ich an der Stelle noch kurz mit einbringen, denke ich. Um ihm zu zeigen, dass eben nicht nur Leute aus dem Business, sondern eben auch hier eben bis zu uns rüber Leute betroffen sind. Da haben wir auf der einen Seite den Philipp, der sagt, zwei Sachen, die mir bei Dusty Rhodes immer ins Gedächtnis gekommen sind. Eins der vielleicht besten Themes aller Zeiten, das sehen wir beide ja genauso. Und natürlich sein schwarzes Outfit mit den gelben Punkten, also die Polka Dots. Und vom Sebastian noch, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Format der WWE hieß, ich glaube 24/7 oder sowas. Jedenfalls war dort Dusty zugegen und es ging um den Shockmaster. Er erzählte eine so lustige Geschichte, dass Cody als kleiner Junge zu Hause vor dem Fernseher saß und als Fred Ottman, sagen wir mal, stolperte, sein Daddy mit großen Augen anguckte und sagte, Dad, that was Uncle Fred. Also Fred
Ja.
Ottman, der Bruder von Dusty.
Genau. Die ja alle so ein bisschen verwandt sind. Dann ein paar mehr noch, ne? Das sind ja, das ist ja eine große Bande, die verschwägert miteinander, ne? Und Dustin und Cody sind ja auch nur Halbbrüder, ne? Aus den zwei Ehen von Dusty. Und ja, ist auf jeden Fall eine ganze Menge Verwandtschaft da, ja, mit drin. Joa, Sven, sind wir durch oder?
Ja, eigentlich sind wir durch. Dusty hat, denke ich, seinen Eindruck hinterlassen. Du wirst jedes Mal, wenn du Dusty Finish hast, an ihn denken. Und ja, da ist wirklich ein ganz großer gegangen.
Absolut. Und jetzt entsprechend für euch die Aufgabe in die Kommentare, entweder auf Facebook oder auf unserer Webseite auf wrestling-talk.de oder natürlich in den YouTube-Kommentaren. Schreibt einfach mal, was ihr über das die denkt, wie ihr ihn in Erinnerung behaltet, was eben auch, wie wir das vorhin gemacht haben, Lieblingsmatch und Lieblingspromo von The American Dream, Dusty Rhodes sind. Oder was ihr einfach noch loswerden wollt. Denn am Ende ist auch genau das, wie wir bei Paul Bearer gesagt haben, das ist ja auch der Sinn eines Podcasts und einer Möglichkeit, sich zu äußern. Wir sind eigentlich, sind wir alle eine erweiterte große Familie. Und das ist Dusty Rhodes, eben einer der, die das auch genau so gesehen haben. Ich kann das immer vergleichen mit dem Euro-Wrestling und mit meiner GWF-Zugehörigkeit. Das ist halt eine große Familie, da tritt jeder für jeden ein. Und wenn du das dann größer machst, eben dann nicht bei der GWF bleibst, sondern auch das Ganze zum Thema Wrestling machst, oder dieses, also das G und das F sozusagen streichst und der Wrestling bleibt, dann ist das trotzdem wiederum eine große Familie, eine riesengroße Familie. Und deswegen sind es eben nicht nur die NXT-Leute, seine NXT-Kids gewesen, sondern alle, die das Produkt geguckt haben, sind seine erweiterte Familie gewesen. Und so denken Wrestler. Ja. Und ich denke, deswegen muss sich auch keiner doof fühlen oder gerade irgendwie sich, weiß ich nicht, betroffen, angegriffen, wie auch immer, dass ich das gerade so ausdrücke. Das ist völlig normal. Ja, man hat manchmal mit solchen Leuten mehr zu tun als mit der tatsächlich Immediate Family, weil man die halt zum größten Teil häufiger sieht. Du hast zwar nicht die Blutverbundenheit, aber du siehst halt diese Leute viel häufiger. Und jetzt aus egal welchem Bereich, ob Musik oder Film oder Fernsehen oder in dem Fall Wrestling, wenn du eben tagtäglich mit jemandem verbunden bist, weil du Fan davon bist oder so, dann ist auch betroffen sein nichts Schlimmes. Ne? Und man muss sich vor allem auch nicht schämen, dass andere einen dann komisch angucken. Die sehen es genauso, wenn die Fan von irgendeinem Musiker sind, was wir dann wiederum nicht so gut verstehen können, weil wir das nicht so sehen, weil wir davon nicht Fan sind oder so. Da würden wir genauso blöd gucken, wenn die das so sehen, aber das ist so, sowas ist menschlich. Und da muss man halt sich, weder der eine darf den anderen blöd angucken, noch muss der andere sich tatsächlich schämen. Eher im Gegenteil, es ist völlig menschlich. Ne? Und genau dafür sind halt auch in dem Fall jetzt die Kommentare da, dass man nochmal die Möglichkeit bekommt. Wahrscheinlich wird man nicht mehr so viel über Dusty Rhodes reden. Ja. So wie du sagst, Dusty Finish, man kommt automatisch wieder so ein bisschen, ne? Und so ein paar Sachen bleiben halt im Kopf. Ich, wie gesagt, habe immer noch diese ganzen Erfahrungen, die ich gelernt habe, durch die Booking-Geschichten. Warum, wieso, was, wird etwas gemacht? Das werde ich auch auf ewig mit Dusty Rhodes verbinden. Und genau so muss sich jeder das rauspicken, was er möchte. Nicht zwangsläufig, weil der Mensch jetzt tot ist. Das wäre ja Quatsch. Ja, das war ja vorher auch schon so. Sondern einfach, wie man den Kerl in Erinnerung behalten möchte. Ja.
Ja.
Dann der Aufruf nochmal. Vier Podcast gibt es für die nächsten Time Machines. Bash at the Beach 96 von der WCW, Money in the Bank 2011 von der WWE, Heatwave 98 von der ECW und Unbreakable 2005 von Total Nonstop Action. Und ihr baut uns die Reihenfolge, in welcher wir diese vier Events reviewen sollen. Das gibt die Umfrage in den nächsten Tagen entsprechend auf unserer Webseite. Und dann klickt ihr da fleißig und dann schauen wir mal, in welcher Reihenfolge das passiert.
Genau so ist es.
So. Gut, Sven, dann haben wir jetzt circa, also wir sind noch nicht ganz auf 2 Stunden, aber irgendwas in den 1,50ern, glaube ich, sind wir jetzt.
Ja, dann machen wir trotzdem Deckel drauf.
Denke ich, ne?
Ja.
Dann, ja, verabschiede dich. Alles, was du noch sagen möchtest, jetzt hier und dann gibt's einen Deckel.
Ja, ich bedanke mich bei dir für die sehr angenehme Zeit wieder mal mit dir darüber zu quatschen. Bei euch da draußen fürs Zuhören. Und bei Dusty dafür, dass er Dusty war.
So, das kann man, denke ich, durchaus so machen. I've wined and dined with kings and queens and I've slept in alleys and dined on pork and beans. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Wanker, wanker.